Herzlich willkommen zu Unternehmerisch, inspiriert und motiviert, der Podcast mit Lisa und
dem Anbaggerer Daniel.
Höchstpersönlich, und wir haben heute wieder geballte Frauenpower am Start und deswegen, Daniel Duschamöhr, hast du die Ehre, sie anzukündigen.
Ja, wir waren von einer Baumaschinenmesse und sie hat moderiert als Moderatorin und dann denke ich mir, irgendwo von der Weiten her, das Gesicht ist mir bekannt vorgekommen und dann habe ich natürlich gleich ihrer das erklären müssen, dass sie ihre irgendwo herkenne und dann sind wir ins nette Gespräch gekommen. Sie ist sowieso eine sehr inspirierende Frau mit geballter Frauenkraft und das ist nämlich die Sandra Spick, auch bekannt auf YouTube einmal gewesen als Versext-Kanal und sie hat das Hauptthema Sexualität und alles rundherum. Und jetzt sage ich mal Hallo Sandra, danke, dass wir heute alle da sind.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und heute ist ja ein richtig spannendes Thema am Start. Der Daniel hat schon angekündigt.
Aha.
Und ja, du hast einige Fragen, wie wir schon beim Herfahren rausgefunden haben, gell, Daniel?
Ja, also ich habe ganz viele Fragen zu deinem Thema, was du da so behandelst. Aber wie es bei unseren Gästen üblich ist, ich würde gerne mal wissen, wie du eigentlich da hingekommen bist, wo du jetzt bist. Das heißt, wie hast du gestartet? Also wir fangen klassisch mal an.
Das frage ich mich auch.
Ehrlich? Also
immer.
Welche Ausbildung hast du aber mal angefangen?
Ja, also ich habe einmal ganz früh gesagt, ich werde Schauspielerin. Ja, da habe ich mir gedacht, das ist super, das ist genau, was ich machen muss, Schauspiel. Habe es dann auch studiert, habe auch gespielt. Es war nur recht schlecht bezahlt.
Na, echt?
Sagen wir mal. Also es war wirklich, ich habe zwar wirklich aktiv gespielt, aber es war vom Finanziellen her echt eine Katastrophe. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, gut, vielleicht hatten meine Eltern doch nicht ganz unrecht, dass man gerne mal ausziehen möchte oder vielleicht sich selber ein Gewand kaufen oder auf Urlaub fahren. Und wenn das dann alles nicht geht, das ist natürlich ein bisschen blöd. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwas machen. Dann bin ich zu meinem Intendanten, habe gesagt, kriege ich eine Gehaltserhöhung, sonst gehe ich. Hat er gesagt, nein, dann bin ich gegangen.
Eiskalt durchzogen.
Ja, leider. Aber das war auch deswegen, weil ich an der Journalismus- und Medienmanagement FH eine Aufnahmeprüfung gemacht habe und dort tatsächlich genommen wurde. Das heißt, ich tendiere dazu, immer Aufnahmeprüfungen zu machen, wo voll viele Bewerber sind und ganz wenige Plätze.
Das kenne ich woher.
Und genau, habe dann dort tatsächlich auch schon bei der Bewerbung angekündigt, ich möchte Moderatorin werden.
Mhm.
Und wenn sie mich da ausbilden können dazu, dass ich keine Sprechpuppe bin, sondern lerne meine Texte selber zu schreiben, dann komme ich gerne an ihre FH. Und das hat anscheinend irgendwie gewirkt, diese Frechheit. Dann haben sie mich aufgenommen, dann habe ich dort Journalismus und Medienmanagement studiert für 3 Jahre. Habe aber parallel schon bei Krone Hit im Radio ein Praktikum gemacht, eigentlich im Sommer vor dem Studiumbeginn und habe dann parallel gleich hier angefangen zu üben, weil das Radiomoderieren stellt man sich ja immer so vor, dass man da vor einem Mikro sitzt und redet und irgendein geiler Tontechniker drückt alle Knöpfe, aber so ist es ja nicht, man muss das ganze Mischpult verstehen, selbst bedienen, man muss auch als Radio-DJ auch mit der Musik hantieren können, natürlich auch die Tonalität des Senders treffen. Und das ist halt eine Art Ausbildung. Und diese Lehre, unter Anführungsstrichen, habe ich dann hier gemacht und 2013 im Jänner dann meinen Vertrag unterschrieben hier bei Krone Hit. Und seitdem bin ich hier Moderatorin.
Genau, und wir sitzen ja aktuell gerade im Krone Hit Studio, weil wir ja nämlich von hier reden, ja. Also nur kurz zur Information.
Ja, genau.
Ja, und das heißt, du hast da quasi als Praktikantin begonnen und hat dann passt und dann bist du übernommen worden.
Nein, es war gar nicht einmal so leicht. Wie immer ist natürlich auch in der Medienbranche, sag ich mal, das Grieß um die Jobs sehr hoch und man muss tatsächlich sehr hartnäckig sein und dahinter sein. Also während meine Kommilitonen an der FH abends fort waren und was getrunken haben und gefeiert haben, war ich hier im Studio und habe in unserem Übungsstudio Moderationen aufgenommen, habe Stunden geprobt, wie das so wäre, hatte dann eben Airchecks, heißt das, wo das dann angehört wird von den Chefs und es hat über ein Jahr gedauert.
Und da merkt man dann halt auch mal wieder, von nix kommt nix. Und das ist, glaube ich, schon mal die erste wichtige Message, die wir euch dadurch mitgeben. Ich meine, ich glaube, das haben wir eh schon sehr oft im Podcast gesagt, dass einfach von nix kommt, oder?
Das ist richtig. Ich weiß nicht, wie sehr du unseren Podcast schon kennst, aber da geht es ja genau um das Thema, dass man sich einfach ein bisschen den Arsch aufreißen muss und das Work-Life-Balance und Herumspielerei Thema halt nicht wirkte.
Ja, wobei ich schon auch sagen muss, ich habe immer gemerkt in meinem Leben, die Dinge, die richtig sind und hineinpassen, die gehen auch echt leicht.
Richtig.
Also jetzt nicht, dass es nicht unbedingt keine Arbeit ist, das nicht, aber es hat dann immer einfach auch funktioniert. Weißt du, wie so zwei Puzzleteile, die zusammenpassen und alles, was nicht hätte sein soll, war so ein Krampf.
Ja.
Ja.
Und es war auch nicht so, dass ich es gehasst habe, hier zu üben für ein Jahr. Ich habe es ja auch geliebt. Ich wollte das ja. Ich habe auch gewusst, warum. Und deswegen hat mir das auch nicht leid getan, dass ich jetzt nicht bis 3 Uhr in einer Disco versiffe, ja, sondern dass ich einfach das mache, was mich halt auch begeistert und ja, dann auch gut werden will in dem. Und deswegen.
Ja, eben. Und da ist die Message dann auch wieder, Arbeit kann auch Spaß machen.
Genau.
Weil Arbeit, das haben wir ja schon bei einer der letzten Folgen besprochen, ist ja oft sehr negativ konnotiert leider. Und man stellt sich dann immer vor, es zahlt mich nicht und heute muss ich schon wieder ins Büro und heute muss ich schon wieder dieses und jenes machen. Und oftmals ist es dann aber auch so, wenn die Leute sehen, hey, dir macht die Arbeit Spaß, dann hast du ja immer wieder automatisch, ja, du arbeitest ja eh nicht, weil du einfach Freude an deinem Beruf hast.
Also ich sage das ja auch immer, weil ich, dazu kommen wir jetzt ja eh gleich, eigentlich diese Expertin jetzt bin für Sexualität, Aufklärung, Beziehung, Liebe. Und da sage ich auch immer zu meinen Followern, die halt sagen, ja, und sie sind in dieser Beziehung, aber sie wünschen sich eigentlich, zu einer Domina zu gehen und das zu erleben und ein bisschen so fesseln und Co. auszuprobieren. Und ich sage halt immer, du musst dir einfach halt nur denken, aber in jeder Beziehung, in der man steht, hältst du das noch 70 Jahre dann durch. Und es ist ja dann die Wahrheit, wenn du mit 25 wen kennenlernst, wir werden alle um die 100, Gott sei Dank mittlerweile, das ist ein langes Leben zu zweit. Und wenn man dann nach 1-2 Jahren Beziehung schon sich denkt, naja, dann geht sich das, glaube ich, nicht aus. Also
ja.
Geil. Ja, das ist einmal ein guter Einstieg. Jetzt wissen wir, du hast Medienausbildung gemacht in dem Sinn, genau, bist dann bei Krone Hit gelandet.
Da war natürlich die Sprechausbildung auch sehr von Vorteil von der Schauspielschule. Das ist nämlich für alle, die mal beim Radio arbeiten wollen, tatsächlich oft eine Grundvoraussetzung.
Mhm. Und das heißt, du hast nebenbei schon Projekte dann aufgebaut während deiner Praxisphase?
Ja, mein Chef damals, der liebe Rüdiger, liebe Grüße an dich, falls du das jemals hörst. Ich habe gesagt, irgendwann danke ich ihm für seine, in meiner Oscar-Rede, hat damals zu mir gesagt, was machst du in 5 Jahren? Und ich habe gesagt, da war ich noch im Praktikum und das war so das Abschlussgespräch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, dann habe ich eine Sendung zum Thema Sex. So, und er so, weißt du, wie bitte? Alle sagen immer, sie wollen die Morningshow machen im Radio. Und ich sag, ja, das wäre auch nett, aber ich hätte gern so eine Sendung zum Thema Aufklärung, im Fernsehen, im Radio, egal, ich will einfach über das Thema reden, da wird viel zu wenig drüber geredet. Und das habe ich tatsächlich einigen Medien angeboten auch damals, sowohl Fernsehen als auch Audio. Ich habe mir gedacht, hey, das wäre doch cool, wenn sowas mal wieder funktionieren würde, geben würde, gab es schon lange nicht. Und da war eher so, nein, das brauchen wir nicht, das gab es schon und bla, und das ist jetzt gerade nicht so modern. Und dann habe ich den YouTube-Kanal gegründet.
Okay, gesagt, aus quasi Problemen, die entstanden sind, weil keiner die Idee aufgreifen wollte.
Naja, ich habe mir das eingebildet, wie immer, dass dann ein großer Produzent kommt und sagt, wow, Sandra, auf dich haben wir gewartet. Wir produzieren jetzt mit dir eine Fernsehsendung und machen dich zum Megastar und du hast da dann die Gäste und das ganze Budget und verdienst Millionen und wunderbar. Und ich, ja, das natürlich funktioniert das so nicht.
Leider.
Aber das war zumindest die Idee. Aber das hat halt, nachdem das so nicht funktioniert hat, habe ich mir gedacht, muss ich es halt selber machen.
Und dann hast du gedacht, passt, YouTube ist die Plattform, da kann ich meine Botschaft einmal positionieren.
Genau, den habe ich 2016 gegründet, direkt nach dem ersten Film 50 Shades of Grey, der da rauskam. Und perfektes mein erstes Timing. Video war, ist das irgendwie realistisch? Und wir haben dann diesen Vertrag auch analysiert, der damals da in diesem Buch und Film vorkommt. Mit jemandem, also ich habe da nur Frauen interviewt immer, zu mir ins Bett geholt, bei Total Versext. Und habe die dann immer ein bisschen nach ihren Vorlieben und Erlebnissen gefragt. Einfach auch, um zu zeigen, dass man als Frau auch Vorlieben haben darf, sich ausleben darf und auch dazu steht und deswegen keine Schlampe ist. Und deswegen habe ich auch nur Frauen interviewt. Interessanterweise haben sich's nur Männer angeschaut.
Na sowas.
Aber ich sage immer super, weil die haben was gelernt, hoffentlich. Genau, und mit der Dame damals habe ich dann diesen Vertrag analysiert. Das war sehr lustig. Und genau, und dann ist es einfach weitergegangen und ich habe das auch eben fast 10 Jahre dann oder eben 8 Jahre geschafft, auf YouTube zu machen, über Sex und vor allem Fetische und Vorlieben zu reden. Also ich habe keine Aufklärung, sage ich mal, für Jugendliche gemacht, sondern tatsächlich eher Erwachsenenbildung, habe Fetische erklärt, versucht zu erklären, auch woher sie kommen, natürlich auch viel ausprobiert, gezeigt, Aber es war nie nackt oder besonders obszön, aber YouTube hat leider im November 2023 entschieden, dass ihre Richtlinien strenger werden und deswegen meinen Kanal gelöscht.
Oh je, das ist Alter, bitter.
Jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Ja. Ja. Fast 10 Jahre lang einen YouTube-Kanal mit eiserner Kraft aufgebaut.
Jede Woche ein Video.
Boah, diszipliniert.
Diszipliniert und vor allem diese Arbeit dahinter, der nicht YouTube aktiv betreibt, der hat ja keine Ahnung davon, bitte, was das bedeutet. Und auf einmal von heute auf morgen dran, die einfach deine Show quasi ab.
Nee, es war nämlich richtig brutal, weil normalerweise wirst du ja verwarnt.
Ja.
Und sie haben mich auch verwarnt, aber dann in einem Rhythmus und einer Geschwindigkeit, weil natürlich, sobald sie ihre Richtlinien geändert hatten, auf einmal alle meine Videos dagegen verstoßen haben, weil sie haben einfach gesagt, sie wollen alles, was mit BDSM, also in diesem Bereich Fesseln und Schlagen und Domina-Ding und Fetisch überhaupt nichts mehr. Und dann waren natürlich 95% meiner Videos, außer das Thema, wie werde ich meine Eifersucht los oder irgendwelche solche Fadensachen, natürlich Richtlinienverstöße. Und auf einmal ging es zack, zack, zack und du hast 3 Verstöße und die waren aber innerhalb von 3 Tagen da. Also es war jetzt nicht so...
Das ist schon arg, ja. Vor allem, man kann ja bei YouTube auch einstellen, ob der Content für Ü18 ist oder darunter. Genau. Und im Endeffekt ist es wirklich bitter, weil du hast ja schon große Abonnentenzahl eigentlich aufgebaut gehabt. Also wie viele Abonnenten hast du zu dem Zeitpunkt gehabt?
Also ich glaube, ich hatte so um die 150.000. Ich hatte nicht so viele Abonnenten. Du sagst das jetzt, bist du deppert, aber ich fand, das war keine besonders große Abonnentenzahl für YouTube, aber ich hatte über 25 Millionen Views auf die Videos.
Wahnsinn.
Und das war...
100.000 plus Abonnenten ist ja wohl eine gute Zahl.
Ja.
Ach so, danke. Ich bin da immer sehr selbstkritisch.
Aber irre.
Wir sind noch unter 1.000.
Das wird schon noch.
Wir haben ja gerade angefangen erst da.
Eben. Na schau, das ist dann eh schon mal gut. Bei mir hat es auch lang gedauert. Ich habe bei meinem ersten Video auch Down auf Aktualisieren gedrückt und habe geschaut, Zusatzzahlen steigen. Aber es hat sich einfach auch gezeigt, die Leute haben auch einen Kanal, der über Sex redet, nicht so abonniert, sondern halt eher immer wieder reingeklickt.
Ja,
das hat einfach gezeigt.
Ja, klar, weil das wäre ja dann für ihn nicht gut, wenn wer draufkommt, dass er so ein Abo hat. Ne?
Genau.
Ich finde das einfach so heftig, weil es waren ja keine pornografischen Inhalte. Es ist einfach nur über das Thema geredet geworden. Es hat keinen grafischen Content dazu gegeben, dass dann YouTube sagt, okay, na, mit dir nicht mehr. Wie ist dann weitergegangen?
Also ich muss dazu sagen, ich habe schon auch ein bisschen eine Teilschuld sicher, weil ich habe natürlich meine Gäste eingeladen und wollte dann natürlich auch ein bisschen Werbung für die machen und habe dann halt ihren Link zum Beispiel in die Infobox hineingepostet. Mhm. Also bei sowas auch immer aufpassen, weil bei mir war es halt dann so, dass manche dann angefangen haben, in ihre Links pornografische Inhalte auch zu posten. Vielleicht war das am Anfang nicht so.
Okay.
Und sobald sich das aber geändert hat, ist es dann irgendwann geflaggt worden. Und das war halt auch das Problem, also wann immer ihr irgendwas in eure Infoboxen hineinpackt, schaut immer regelmäßig, ob sich da vielleicht die Homepage verändert der Person oder generell schon krasser ist. Und das ist dann auch ein Thema.
Okay.
Und auch diese Link-Shorter funktionieren nicht.
Das geht nicht?
Ja, es geht schon, aber sie kommen trotzdem drauf. Also es ist
okay.
Also nur weil die Seite dann nicht mehr krasse Domina 1.0 heißt, sondern WT3X4 kommen sie trotzdem drauf. Deswegen da immer aufpassen. Aber grundsätzlich stimmt das, ich habe keine pornografischen Inhalte gemacht und finde es natürlich sicher sehr schade. Es war auch ein großer Schlag, vor allem wenn man auf einmal diese Plattform verliert. Du kannst ja den Leuten dann auch nicht mal mehr sagen, hey, ich bin weg, weil ich wurde gelöscht, sondern du bist halt einfach weg. Ich fand es total nett, weil mir haben einige dann auch geschrieben, hey, wo ist dein YouTube-Kanal? Aber es waren jetzt keine 140.000 Menschen, die mir geschrieben haben, wo ist dein YouTube-Kanal, sondern es waren so 10. Aber es war trotzdem irgendwie nett, dass es jemandem auffällt, dass ich weg bin. Aber ja, die meisten werden wahrscheinlich denken, okay, der hat's gereicht oder sie hat keinen Bock mehr gehabt oder so und das alles gelöscht.
Ja, was Witzige ist ja, wo ich die da auf der Messe damals angesprochen habe, gesagt habe, hey, ich kenne die von deinem YouTube-Kanal, warst du ja ganz überrascht und das hat ja irgendwie noch keiner zu dir gesagt vorher, hast du mir.
Ja, ich habe ja wirklich auch sehr viele Abonnenten, also sicher 85% aus Deutschland gehabt und einen kleineren Teil eher aus Österreich, liegt aber einfach, glaube ich, an der Menschenverteilung. Also ich glaube, das ist schon ganz okay, so die Verteilung, weil Deutschland einfach viel mehr Menschen hat und deswegen bin ich tatsächlich jetzt in Österreich auch noch nicht so oft darauf angesprochen worden. Hat mich auf jeden Fall einfach gefreut, das war irgendwie witzig, weil man sitzt ja dann da und nimmt Sachen auf und genauso wie im Radio und redet da zwar mit ganz Österreich, aber man stellt sich ja nicht vor, wie viele das dann gerade hören oder man stellt sich auch nicht vor, hey, der drückt jetzt gerade auf Play bei meinem Video. Und das muss natürlich passiert sein bei so vielen Klicks, aber ja, Das ist halt nicht so bewusst.
Ja, aber also ein YouTube-Format ist ja wirklich was Intensives. Der beschäftigt sich ja da wirklich über mehrere Minuten mit deinem Content und mit deinem Gesicht in dem Fall, ne, wenn du dort was redest. Und deshalb bist du ja dann bekannt eigentlich. Und darum wundert es mich, dass du nicht öfters angesprochen worden bist.
Ja, auf das. Also ich meine, was öfters passiert, weil so geht es ja dann weiter. Also ich habe den YouTube-Kanal gegründet und dann 2017 kam Krone Hit und meinte, ob ich nicht... Also ich habe da erstmal so ein Dating-Format moderiert, das war der Beginn. Mhm. Dann ist das ausgelaufen und dann hatte mein Chef, der liebe Rüdiger, nochmal danke, das Vertrauen in mich gesetzt und gesagt, ob ich nochmal so eine Show in der Richtung machen will oder was Eigenes. Und ich habe gesagt, naja, wollen wir nicht meinen YouTube-Kanal adaptieren auf eine Radioshow auch, wo dann Menschen anrufen können, Fragen stellen, wo wir ein Thema der Woche machen und einfach so mit Österreich in der Nacht einfach so ein bisschen à la Domian auch so, weißt du, falls man den noch kennt, der sitzt auch immer nachts da und hört sich die Sexthemen der Menschen an oder andere Probleme. Einfach so, da so eine lustige Show machen und die gibt's jetzt eben seit 2017 jeden Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht auf Krone Hits und da sprechen wir über alle Sex- und Beziehungsthemen.
Du, aber ist die Show voraufgenommen oder bist du
live.
Wirklich... Am Abend hockst du dir da einer und machst, du bist so arg.
Ja, also wenn ich normal im Radio moderiere, hocke ich ja auch immer da. Also das ist auch immer live. Aber das Coole an so einer Live-Show ist halt, du weißt noch nicht, was passiert. Und das finde ich halt auch wirklich cool, dass die Show wirklich live ist, weil viele denken ja, naja, das muss vorproduziert sein, du weißt ja nie, was eine Person sagt. Und mir macht das halt auch wahnsinnig Spaß, weil ich das auch aufregend finde, dieses Live. Ja, du musst dann auch immer reagieren und immer da sein, weißt du, geistig auch, wenn da einer mit dir redet. Und ja, ich finde es einfach mega lustig. Und da jetzt eben immer das Thema, wenn ich Menschen sage, wo ich arbeite, dass die dann sagen, ach, du bist das. Weil das ist natürlich beim Radio so, dass sie das Gesicht nicht kennen. Ja, sie kennen die Stimme, vielleicht sehr wahrscheinlich kennen sie die total versext Radioshow, aber sie wissen nicht, wer das macht oder wie die Person ausschaut. Und dann ist es so, oh, du bist das, ja, cool und so. Aber das ist bekannter, finde ich, als der YouTube-Kanal in meiner Wahrnehmung, sage ich einmal.
Ja, wahrscheinlich, weil du da einfach auch eine höhere Österreich-Reichweite gehabt hast, oder? Oder hast, sozusagen.
Genau, da habe ich es eher umgekehrt. Da habe ich vielleicht 5% Deutsche, die halt irgendwie den Podcast sich auch reinziehen und der Rest ist halt wirklich aus Österreich.
Diese Strategie hast du ja mehr oder weniger unbewusst oder vielleicht bewusst geil gemacht, weil du bist hierher gegangen, hast gesagt, okay, die wollen zuerst mein Format nicht haben, dann gehe ich auf YouTube, hast da einfach einmal ihre Reichweite aufgebaut, hast gesagt, der Markt ist da, die Interesse besteht und du hast ja mehr oder weniger eine Fallstudie gemacht und eigentlich schon was in der Hand gehabt und dann natürlich ist es für einen Produzenten leicht zu sagen, ja hey, geil, du hast ja schon Reichweite, das können wir ja mit abfrühstücken. Also,
ich muss auch sagen, und das kann ich, glaube ich, tatsächlich auch recht stolz sagen, dass einige andere Sender dann, auch recht große Konkurrenten von Krone Hit, sage ich einmal, diese Sendung einfach kopiert haben. Also,
das gibt es ja, glaube ich, mittlerweile schon öfter so ähnliches Format.
Genau. Also ich meine, ich will jetzt niemandem was vorwerfen, aber ich habe so ein paar Gerüchte gehört, dass meine Show auf manchen Tischen gelandet ist und gesagt wurde, ungefähr so bitte. Und das ist natürlich für mich auch ein Riesenkompliment.
Ja, also, ja natürlich.
Ich freue mich da sehr, weil das ja auch zeigt, wie erfolgreich das ist, was ich auch hier im Radio mache. Ist natürlich immer gut, wenn man die Erste ist von was.
Natürlich.
Und es funktioniert auch wirklich gut und ich freue mich auch immer mega, weil so viele anrufen und so geile Geschichten auf Lager haben und sich so trauen und das dann erzählen. Und ich hoffe, ich kann das noch ganz, ganz viele Jahre machen, weil das ist immer so mein Highlight der Woche irgendwie.
Das ist geil, okay. Aber was beim Herfahren mir durchgehend in Schädel war einfach die Frage, wann bist du auf die Idee gekommen, hey, ich kann nicht über Immobilien reden, über Autos, ich kann nicht über Geld reden. Nein, ich will über Sex reden. Wann ist der, vor allem, das ist ja so eine Hemmschwelle, weißt du, was ich meine? Bist du prinzipiell ein sehr enthemmter Mensch? Warst du schon immer so? Scheißt du dir einfach nichts, oder?
Weil es ist wie alles im Leben, erwächst es aus nicht so guten Erfahrungen, ne? Dass man irgendwie etwas vielleicht dann besser kann als andere. Also bei mir war es so, dass ich, sagen wir mal, wahrscheinlich immer schon eher interessiert war an der Sexualität, also schon recht früh auch mich dafür interessiert habe, ja, auch sagen wir mal, für Schmusen, Sex, weißt du, einfach zu sagen, hey, okay, das ist vielleicht mal spannend, auf das freue ich mich schon. Ich weiß, ich habe mal irgendwann mit 13 oder so in mein Tagebuch reingeschrieben und ich frage mich schon, mit wem ich mal mein erstes Mal haben werde. Und so. Weißt du, so, also ich habe mich auf jeden Fall schon dafür interessiert. Und weil ich aber anscheinend da ein bisschen offener war, war ich in der Schule die Person, die alle gefragt haben, wie was funktioniert.
Ah, okay.
Also weil ich nämlich damals schon jemand war, der sich nicht sehr geschämt hat, davor drüber zu reden, sondern das immer schon recht normal fand. Und das hat dann aber dazu geführt, dass alle dachten, ich habe das alles schon gemacht. Dabei habe ich einfach nur intensiv die Bravo gelesen und auch andere Bücher zu diesem Thema, weil ich mir gedacht habe, naja, wenn die Leute mich fragen, muss ich ihnen ja auch adäquate Antworten geben. Ich kann nicht irgendwas erfinden. Und ich weiß noch, dass ich mit meiner besten Freundin, habe ich damals einen Blowjob-Workshop gegeben, obwohl ich noch nie... obwohl ich noch nie selber einen Blowjob gegeben hatte.
Spannend.
Ich hoffe, sie machen das heute nicht mehr so, wie ich das damals erklärt habe. Aber ich habe mich da echt eingelesen und da stand halt immer, das ist wie mit einem Lolli, man soll halt nur nicht so... nicht, also weißt du, es heißt nicht Blowjob, weil man drauf pustet, aber man soll auch nicht zu intensiv saugen. Und da hast du ja solche Sachen angelesen. Und dann haben wir das halt mit so einer Banane geübt.
Also, aber, das hätte ich gern gesehen.
So, aber natürlich spricht sich sowas halt dann rum. Und dann bist du halt relativ schnell plötzlich die Schulschlampe.
Das meine ich ja, weil man hatte den Schlampenruf sofort.
Bieten. Sofort hatte ich den. Also ich war ja dann sofort die, wo dann auch Typen teilweise rumerzählt haben, dass ich was mit ihnen hatte, obwohl ich gar nichts mit ihnen hatte. Und es war natürlich dann... semi-toll, sag ich mal, weil wenn du halt noch jung bist und dann war es ja aber auch so, dass mich natürlich auch angefangen hat zu interessieren, die Sexualität dann aktiv, und wenn du da mal was mit jemandem wirklich hattest, dann hast du auch gemerkt, das ist ja nicht so, dass der nicht will oder so, also die hat sich ja nicht mit Händen und Füßen gewehrt gegen die Schulschlampe, aber der war dann schon sehr interessiert daran, aber am nächsten Tag hat er halt drüber gelästert und schon wieder mit einem und bla. Also das war schon gar nicht so eine geile Zeit. Das war so ein bisschen, aber trotzdem sind sie dann immer wieder zu mir gekommen und wollten Informationen haben.
Unglaublich.
Also es war so ein bisschen wie Sex Education, nur dass Sex Education uncool war. Also wie der Film, weißt du, wo das hier so dargestellt, in der Serie auf Netflix, dass es so voll cool ist, diese Aufklärung, und dann sitzt der in diesem Kammerl und berät die Leute, und das ist halt voll cool. Aber bei mir war es damals halt uncool, also sind die Leute eher geheim gekommen und haben halt dann hinterrücks nicht so gut geredet.
Ja, das waren die klassischen 2000er.
Na, das waren die Unsicherheiten, weil du das ja offen kommuniziert hast und die halt unsicher waren in sich und nicht gewusst haben, wie sie sonst über das Thema vielleicht reden sollten mit den anderen, weil vielleicht wollten sie ja drüber reden, also haben das halt so dargestellt, dass du halt irgendwie ein bisschen komisch bist und sie das auch komisch finden, aber auch irgendwie drüber reden wollen und vielleicht durch dieses Gespräch dann neue Erkenntnisse kriegen. Ich glaube, das ist eine psychologische Geschichte gewesen.
Ja, für mich hat es auf jeden Fall schon bewirkt, dass ich mir halt auch dachte, das ist alles furchtbar und das macht man wirklich nicht, und gerade als Frau sollte man das nicht machen. Ich habe auch gemerkt, dass ich durchaus gut angekommen bin bei den Typen, aber Beziehung wollten sie nicht mit der Schulschlampe. Weißt du, also es klingt jetzt ein bisschen hart, so arg war es jetzt nicht, aber man hat halt irgendwie gemerkt, wenn du offen über das Thema redest, schließen die Leute daraus, dass du selbst auch sehr aktiv sein musst, und ja, das war halt dann ein bisschen ungut. Und habe dann aber irgendwann mir gedacht, und das sind dann schon ein paar Jahre vergangen dazwischen, weil es nicht aufgehört hat, dass Leute immer in meiner Gegenwart auch sehr offen über Sex geredet haben. Auch im Freundeskreis oder wenn ich irgendwo dazugekommen bin in eine Runde und auf einmal haben Leute über Sex geredet. Und es war wie, wenn ich so ein Türöffner wäre. Ich habe nicht angefangen. Ich war immer nur dabei und auf einmal war es halt das Thema. Und dann auch immer wieder zu mir gekommen sind mit irgendwelchen Sexproblemen. Und
also wirklich aktive Probleme, und die haben Lösungen dafür gesucht.
Ja, und halt so, was würdest du machen? Und ich habe die und die Vorliebe, und woher kann das kommen? Und
echt?
Und ganz, ganz spannend irgendwie. Und dann habe ich meinen damaligen Ex-Freund kennengelernt, und der war halt auch wirklich sehr aktiv, sag ich mal, in der Szene, wie das heißt, also in BDSM und Tantra, und der hat aber sehr viel aktiv gemacht. Und da bin ich dann natürlich auch noch mehr in dieses ganze Thema hineingekommen, mit Menschen kennenlernen, die da auch aktiv Fetische haben, nicht nur Menschen, die glauben, sie haben einen faden Sex, sondern halt wirklich Menschen, die aktiv irgendwelche krasseren Sachen ausleben. Ja. Und dann habe ich halt auch gesehen, was es alles gibt. Und dann kam das eigentlich dann mit dem YouTube-Kanal.
Was war dann der erste Schritt, dass ich meine, dann hast du zuerst, du warst die Expertin, die Leute haben sich an dich gewandt, dann hast du verstanden, geil, ich habe Wissen in einer Branche quasi, was ich ja verwerten könnte. Und dann muss ja wirklich mal der erste Schritt sagen, wo ich sage, okay, jetzt stelle ich mich vor die Kamera und mache es öffentlich, nicht nur die Leute, die mich kennen, sondern in die Welt aussehen.
Na, ich habe das ja erstmal ein paar Leuten erzählt, dann haben sie alle gesagt, bist du wahnsinnig, das kannst du doch nicht machen.
Vor allem nicht ins Internet stellen.
Nein, du kannst doch auch nicht über Sex reden in der Öffentlichkeit, dann bist du für immer gebrandmarkt und wirst nie wieder irgendwas Normales moderieren können.
Kriegst nie mehr einen Job.
Ja, nie wieder kannst du irgendwas arbeiten, das wird urpeinlich, und überhaupt, das ist ja kein Thema, über das man redet. Und ich habe mir gedacht, ja Leute, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt, wie du es gesagt hast, über Immobilien geredet hätte oder über Natur oder keine Ahnung, Schminken, das gab's halt schon tausendmal. Da muss ich mich ja gegen eine viel größere Anzahl an Konkurrenten durchsetzen, als wenn ich was mache, was es noch nicht gibt.
Und ja, vor allem, was dich am meisten interessiert.
Ja.
Genau.
Man sollte ja auch das machen, wenn man die größte Leidenschaft drin sieht.
Ja.
Und im Endeffekt hat sie, also was hat sie nachher durch den YouTube-Kanal ergeben? Das war dann für die ein Nebengewerbe sozusagen, ist daraus entstanden.
Ja, also am Anfang habe ich, das ist vielleicht auch ein gutes Learning, wenn man sowas startet, da muss man erstmal sehr viel Zeit und Geld reinbuttern, ohne dass man irgendwas dafür verdient.
Ja, das
weil,
stimmt.
Weil es dann da wirklich ein Herzensprojekt ist. Und da muss einem, glaube ich, auch am Anfang wurscht sein, ob man damit jetzt Geld verdient oder nicht. Das, so wie ich es halt gemacht habe, war es, ich will das machen. Ich finde das wichtig. Ich will vor allem diese Frauen auch zu Wort kommen lassen, die sich einfach auch trauen, das auszuleben, um anderen Mut zu machen. Und das ist mir so wichtig, dass es mir egal ist, ob ich dafür jetzt Geld verdiene oder nicht. Und dann mit der Zeit, nachdem halt ein bisschen eine Basis schon da war, kamen dann auch die Werbekunden.
Mhm.
Weil gerade auch in meiner Branche, in dieser Aufklärung- und Sexbranche, gibt es sehr wenige Optionen für Werbekunden zu werben. Weil die dürfen wir in den großen Medien kaum, Radio kaum. Und dann können sie jetzt auf Instagram und Social Media und Co. schwierig und begrenzt.
Ja.
Und dann war es halt auf meinem YouTube-Kanal tatsächlich besser möglich.
Das klassische Influencer-Marketing in dem Fall.
Genau. Und dann habe ich halt Gott sei Dank mit den ganzen großen Brands Kooperationen machen dürfen und habe halt dann, natürlich war das auch ein bisschen Werbung. Ja.
Darfst aber du das sagen, was du da für Brands gehabt hast?
Von Amorelie über Orion, über kleine Hersteller.
Also wirklich Toys und so weiter.
Genau. Und da haben wir dann auch teilweise Kooperationen gehabt, wo es halt um genau das Thema geht, zum Beispiel, was ist das richtige Gleitmittel für mich? Und dann habe ich halt natürlich die Produkte von Amorelie gezeigt, kann aber schon stolzerweise sagen, dass ich fast nie, also vielleicht nie würde ich nicht sagen, aber ich hätte kein Produkt gezeigt, das ich absolut selber ganz grottig finde.
Mhm.
Also wo ich sage, das ist wirklich ein Plastikscheiß.
Ja, klar.
Sondern das waren, also aber gerade bei den großen Brands sind das ja auch qualitativ hochwertige Sachen, da muss man sich wenig Sorgen machen. Aber natürlich auch Toys gezeigt und du willst zum ersten Mal Analsex ausprobieren, was verwendest du? Also da haben wir dann richtig so Themenvideos gemacht. Genau. Und das war ganz cool. Und ich habe dann parallel auch noch Sexologie studiert, das ist so ein Diplomstudium.
Bitte was? Es gibt Sexologie?
Ja, das ist eigentlich, also wenn du das fertig machst, die meisten werden dann so Statistiker und machen so diese Auswertungen von, wann haben die Österreicher ihr erstes Mal?
Oh,
so,
spannend.
Die machen dann diese Telefonumfragen und dann, weißt du, wird das
was dann ruft der an und sagt, hey, wann hast du das erste Mal
eine gebankt? Ja, also ich glaube so direkt gebankt. Nicht, aber ja, genau. Aber es gibt dann, glaube ich, so einfach so größere Umfragen, vielleicht auch per Internet und so, und die werten das dann aus. Und ich habe halt gesagt, ich will da mehr in die Praxis gehen. Habe da so ein Basisstudium gemacht. War sehr spannend. Und habe dann auch noch systemische Coach-Ausbildung gemacht, weil ich einfach dachte, ich will gerade jetzt als Sex-Coach das dann auch tatsächlich studiert haben und gelernt haben und nicht einfach mich so nennen. Das ist in Österreich auch gar nicht erlaubt.
Wie, man darf sie nicht Sex-Coach nennen?
Also du darfst dich, glaube ich, nicht Coach nennen, wenn du nicht in irgendeiner Form sowas in die Richtung studiert hast. Das geht in Deutschland super gut, da kann auch jeder beraten.
Genau.
Nur in Österreich brauchst du die Beratungskompetenz, um zu beraten. Also Lebens- und Sozialberater oder Psychotherapeut oder Psychiater, sowas in die Richtung. Ich darf auch nicht beraten, weil ich habe keine Beratungskompetenz. Deswegen bin ich Coach und stell dir einfach die richtigen Fragen, auf dass du selbst auf eine Lösung kommst. Aber ich darf dir nicht sagen, mach das und das.
Genau.
Das habe ich auch tatsächlich nie gemacht, weil ich weiß ja auch nicht, was das Richtige für die Person ist. Gerade in der Sexualität ist das ja extrem individuell.
Schwierig, vor allem stelle mir das vor, ja.
Ja.
Aber ja, als Coach ist das halt angenehm, ne? Weil da lässt du eh die andere Person mehr reden und dann kommt die eh meistens dann drauf, wo eigentlich der Schuh drückt. Sag ich mal, den richtigen Tools.
Ja?
Ja. Aber ich mache es eh weniger 1:1, sondern mehr über diese Videos, die ich produziere oder auch hier im Radio, in der Show.
Ich wollte gerade sagen, machst du wirklich Coaching-Sessions? Also kann man das buchen bei dir?
Ja, ich habe es mal eine Zeit lang angeboten, aber ich muss ehrlich sagen, auch wenn mir das sehr viel Spaß gemacht hat, waren das vom Zeitmanagement her einfach ein großer Aufwand. Weil du natürlich dann pro Stunde, du hast ja nur so viele Stunden am Tag.
Natürlich.
Und du kriegst halt dann pro Kunde auch nur den und den Amount auf Geld. Und dann habe ich mir immer gedacht, naja, wenn ich ein Video dazu drehe, können sich das 10.000 Leute anschauen. Das habe ich einmal gedreht.
Ja, skaliert. Weißt du,
und ich sage genau. Ja eh nicht viel andere Sachen. Und das Einzige ist halt, dass ich dich nicht mit Namen anspreche dann oder wirklich ganz genau. Aber da kann mir ja die Person dann jederzeit noch schreiben.
Hast du da schon so eine Online-Akademie oder irgend sowas?
Nein, ich bin auf Patreon mittlerweile.
Ah, also das ist war, ja quasi
genau.
Die.
Also das war ja Gott sei Dank das einzig Gute, das daraus erwachsen ist an dem YouTube-Kanal, dass ich da schon angefangen hatte, vor 1,5 Jahren auf Patreon auch zu verweisen, dass ich auf Patreon unter Total Versext Videos produziere, Podcasts, dass ich da auch und Texte verfasse. Also das, es geht da einfach um Sexualität, um Aufklärung. Ich mache jetzt eigentlich dort eh recht ähnlich so, wie ich es auf YouTube auch gemacht habe und habe dort einfach meine Follower-Base und hatte über YouTube halt immer wieder ein paar Walk-ins, okay, die sehr gut waren, die sind jetzt leider weg. Aber auf Patreon gibt's mich auf jeden Fall noch so, wie es mich auf YouTube gab. Und sogar ein bisschen mehr, weil das ja wirklich eine Bezahlplattform ist, wo die Leute ein Abo abschließen. Genau.
Geil.
Ja. Sehr cool.
Ja, aber das hat, wie gesagt, nur funktioniert, weil ich das immer wieder Leuten erzähle und die sagen, wow, das ist ja toll, ich will auch auf Patreon. Glaubst du, kann ich das auch mit meiner Expertise? Sag ich, ja, könntest du, aber du musst erst viele Jahre lang eine Base aufbauen, den Leuten auch gratis Content zur Verfügung stellen.
Mehrwert bieten, ja.
Dass sie dich dann irgendwann so cool finden, dass sie sagen, okay, der will jetzt auch ein Geld geben, weil die macht wirklich coole Sachen und das soll nicht gratis bleiben. Ich habe ja auf YouTube nie Geld verdient über Werbung, weil die haben mich immer dafür schon blockiert gehabt.
Genau,
wegen dem
also
Thema.
Wegen dem Thema. Ich habe immer nur über Werbekunden Geld generieren können. Und ja, und jetzt auf Patreon ist es halt das Gute, dass ich halt die Supporter habe, die sagen, hey, wir verstehen das, wir wollen deine Videos weitersehen, aber es ist schon klar, dass du irgendwie Geld einnehmen musst. Ja,
ja, ich verstehe sowas auch total, weil meine Einstellung ist einfach diejenige, dass Wissen einfach nicht kostenlos sein muss und dass man für gutes Wissen durchaus auch Geld verlangen kann.
Voll. Aber es gibt halt nun mal wirklich immer noch sehr viel gratis und ich glaube, du musst dann einfach eine Base aufbauen an Leuten, die bereit sind, das Wissen von dir zu bekommen und dass denen auch was wert ist. Und ja, also falls irgendein Patreon von mir zuhört, viel Liebe von mir an euch. Ich freue mich immer sehr und finde das mega.
Du hast deinen Werdegang ja perfekt beschrieben. Du hast dich als Expertin schon ganz früh positioniert. Eigentlich zuerst passiert quasi, du bist so eingerutscht durch deine Bravo-Heften und so weiter. Und du hast wirklich eine jahrelange Expertise und vor allem eine genaue Expertise in verschiedensten Fragen und Themen aufgebaut und dann Followerschaft aufgebaut durch Gratis-Content. Und dann hast du quasi irgendwann gesagt, bitte, aber jetzt wird es einmal Zeit, mehr oder weniger, nur von Luft und Liebe lebt man halt schwer. Mhm. Bitte, wenn es wollt, da gibt es bessere Sachen, genauere Insights. Also das ist immer das. Die Leute glauben, ich wäre heutzutage Influencer. So, was willst du werden? Ich wäre Influencer. Ja, aber das ist ein langer, jahrelanger, harter, steiniger Weg, der zuerst gratis ist und du sehr viel in Vorleistung gehst, bis das Ganze überhaupt einmal Früchte tragt. Also da musst du wirklich lange Mehrwert bieten, dass das funktioniert.
Und diszipliniert sein.
Genau, vor allem regelmäßig, ja.
Ja.
Aber eine wichtige Frage ist dann auch ausblieben. Und zwar dein erstes offizielles Video, wo du öffentlich über Sex redest. So.
Ja.
Da wirst du ja sicher, also familiär, intern, Mama, Papa, was auch immer, Onkel, Tante, wird einmal gesagt haben, Dirndl, was tust denn du da?
Also meine Eltern hören sich jeden Dienstag die Radioshow an, waren letztens auf einer Schiffsreise und haben den Typen in der Bar gezwungen, übers Internet auf Krone Hit umzuschalten und haben dann ihre ganzen Freunde, die sie auf dem Schiff kennengelernt haben, in der Bar dann meine Sendung vorgespielt und gesagt, das ist meine Tochter. Und da ging es, glaube ich, irgendwie um Schlucken oder nicht. Also das war gar nicht so ein harmloses Thema. Nein, also da muss ich wirklich sagen, meine Eltern waren natürlich am Anfang höchst skeptisch, als ich gesagt habe, schon mit Schauspiel und dann Moderatorin. Und meine Eltern sind einfach sehr erfolgreich und haben sich einfach gedacht, das wird nichts, wenn man nicht etwas Gescheites studiert.
Sind die Unternehmer oder was?
Ja, also wenn ich nicht Jura studiere, wenn ich nicht Wirtschaft studiere, wenn ich nicht Arzt werde, dann ist das kein gescheites Studium. Und diese Selbstständigkeit ist halt
Wischiwaschi.
Ja, genau, ne, das ist ja nichts Gescheites. Und damit wirst du nie Geld verdienen und nie erfolgreich sein. Und ich muss sagen, ich freue mich fast, dass es jetzt einfach schon so weit ist, dass sie sagen können, okay, wir haben uns geirrt, das geht doch.
Oh, ja.
Und cool, dass du das so geschafft hast, weil das ist schon sehr befriedigend, muss ich sagen.
Das ist das typische Boomer-Denken. Diese Generation hat genau das Denken, ja?
Ja, weißt du, die waren beide pragmatisiert. Also das ist halt diese Sicherheit, dieses, du musst doch einen Job haben. Aber ich finde, heutzutage ist eh kein Job mehr sicher.
Nichts, gar nichts.
Und wenn man sich das nicht selber irgendwie richtet und aufbaut, ich meine, sie haben damals schon bei uns gesagt, beim Anfang des Studiums, wenn wir fertig sind, gibt es keine Tageszeitungen mehr, auf das braucht man sich gar nicht verlassen. jetzt bin ich seit 2014 mit diesem Studium von Journalismus fertig. Es gibt immer noch Tageszeitungen. Genauso heißt es immer, wenn wir in Pension gehen, gibt es keine Pension mehr. Ich glaube, es wird die Pension schon noch geben. Aber es ist
in
immer dieses
Umfang, ja?
Denken.
Genau.
Ja, dieses, ja. Ich finde, man muss sich selber ein bisschen, ja, einfach auch das aufbauen, was man sich aufbauen möchte. Ich bin auch wirklich gerne selbstständig. Also auch schon mein ganzes Leben. Ich war noch nie angestellt irgendwo. Heißt natürlich auch, dass man selbst unständig ist. Also
ja, davon kann man ein Lied singen.
Halt Montag bis Sonntag ist man erreichbar und macht die Sachen. Ja, und was auch super cool war, war mein Brettspiel. Muss ich kurz ansprechen.
Weil ja, genau.
Ja, genau,
so
da
cool.
Hast du uns auch was Spannendes
gut,
darüber
erzählt.
Gut,
dass du das sagst, ja.
Ja, also das war wirklich auch was Cooles. Während Corona habe ich mit einem Schweizer Spielehersteller, den habe ich schon mal als Partner beim YouTube-Kanal dabei gehabt, die haben nämlich auch ein paar andere Produkte, gesagt, naja, wollen wir nicht ein Spiel machen? Und dann war es ja, ein Spiel, naja, das ist irgendwie nicht so modern.
Ich will ein Spiel spielen.
Ja, und dann haben wir gesagt, naja, aber es gibt irgendwie kein gescheites Sexspiel. Es gibt nur so alte Sachen, also die so ewig alt sind und auch von den Fragen dann und vom Aufmachen her so ein bisschen peinlich ausschauen. Das gibt's doch nicht. Wir müssen noch was Cooles Neues auf die Beine stellen. Und dann haben wir da gemeinsam Liebesreise zu Venus entwickelt. Und das
so
ist
geil.
Mittlerweile, ich glaube, sogar das erfolgreichste Brettspiel aktuell auf Amazon im ab 18 Sektor für Erwachsene.
Und kann ich das Spiel jetzt bei einer fröhlichen Trinkerparty daheim auflegen und...
Ja, also ich habe ja noch den Wunsch, eine weitere Version herauszubringen, wo man vielleicht in einer Gruppe spielen kann. Ich hätte auch wahnsinnig gern eine Swinger-Version, also wo man dann noch mehr passiert, wenn die alle auch offen sind dafür. Aber theoretisch kann man Phase 1 und vielleicht auch noch Phase 2 von 4 auch zu mehr spielen. Es ist aber tatsächlich so aufgebaut, dass man es eigentlich zu zweit spielt. Also man müsste sich da ein bisschen was überlegen, wie man sich dann zusammensetzt und wer dann welche Aufgaben macht. Und es ist natürlich schon auch so konzipiert, dass man die Person, mit der man spielt, zumindest ein bisschen kennt oder sehr gerne näher kennenlernen möchte.
Aha.
Weil die Fragen halt schon auch so gehen können wie, was hast du dir gedacht beim ersten Mal, wo du mich gesehen hast, was ist dir durch den Kopf gegangen? Und das natürlich, wenn das jetzt ein Freund ist, den du da gerade das erste Mal kennenlernst, so ein bisschen, naja, kannst du ihm auch erzählen, natürlich, wie er bei der Tür reingekommen ist, aber es geht schon natürlich um Beziehung und Sexualität und es wird einfach in Phase 3 und 4 dann immer intensiver.
Spicier.
Ja.
Und du hast es uns ja schon verraten, wie viel Stück du von dem Spiel verkauft hast und das ist nicht nix, ne?
Nein, das ist nicht nichts und es wird jetzt auch noch wahrscheinlich steigern, weil es ist jetzt seit ein paar Wochen auf Englisch auch erhältlich. Also es ist jetzt zwar nur im deutschsprachigen Raum und jetzt ist es auch auf Englisch erhältlich und wir basteln gerade.
Ich glaube, dass
an einem neuen Baby. Sagen wir so.
Ja, der amerikanische Raum, glaube ich, ist ja da noch offener, viel offener, weil wir sind ja da so richtig, ich glaube, noch die Deutschen kommen ja, wir Österreicher, die so spaßbefreit sind bei den Themen, oder?
Ja, naja, ich sage einmal so, ich glaube, in Österreich ist es noch so ein bisschen zurückhaltender, was so die Sexualität angeht. Ich sehe das immer wieder. Ich war letztens in Berlin im KitKat Club, sehr berühmter Club, wo es halt schon auch ein bisschen zur Sache gehen kann, war dort auf einer sehr großen Party und dort sind die Leute angestanden über Kilometer vor diesem Club und wollten da unbedingt rein in den geilsten Outfits, mega bemüht hergerichtet, weißt du, da waren tausende Menschen, die wollten da alle rein. Ich musste immer ein bisschen weinen, weil ich mir denke, es ist so schön, weil hier, wenn du da vor einen Swingerclub gehst, dann ist eher so, die Tür ist irgendwie, schaut aus, als wäre es kein Club und dann die Leute spazieren so viermal vorne vorbei, bis sie dann irgendwie abbiegen.
Schaut, das Jocker, das sieht schnell rein.
Der Clubbesitzer so, bitte kommt herein, bitte, weil das halt einfach, das ist so, in Österreich finde ich es noch so peinlich. Mhm. Und ich finde es halt in Deutschland einfach so schön, gerade in Berlin, dass dort halt Sexualität so offen angenommen wird und jeder kann sich ausleben und sein. Und ich finde, das spiegelt ganz gut wider, wie es in Österreich generell vielleicht zugeht, wenn es um die Sexualität geht.
Ja, dann gehen wir da nochmal gleich kurz direkt ins Thema rein, weil das ist ja auch eine wichtige Unternehmerfrage, sage ich mal. Die richtige Frau an der Seite zu haben, ist ja wichtig. Vor allem sonst, meiner Meinung nach, ist Erfolg nicht möglich, weil wenn du ein Bremsen daheim hast, was stresst, warum bist du nicht jetzt schon daheim und du hast immer so viel Arbeit und hin und her. Meine überzeugte Meinung ist, du kannst ja mir da gern verbessern, meine Meinung ist, als Unternehmer brauchst du zumindest eine Frau dabei, die mindestens gleich zielstrebig ist oder zielstrebiger, so wie die Lisa, die ist, glaube ich, sogar mehr. Und entweder...
Das ist er schon, gell?
Ja.
Und die da selber mitreißt. Das ist so ein sich selbst antauchendes System, was immer mehr Momentum aufbaut, weil man sich gegenseitig eben pusht.
Also ich sehe das schon auch bei meinem Mann, ich bin ja verheiratet und habe davor immer Partner gehabt, die so ein bisschen peinlich berührt waren ob meiner Tätigkeit und mir immer wieder gesagt haben, na ja, Schatz, aber du hörst dann schon damit auf, gell, irgendwann, ja, weil meine Frau soll nicht über Sex im Internet reden. Ja? Und ich war dann immer so, ja, aber Entschuldigung, das ist ja kein Hobby, das ist ja meine Berufung, ja, tatsächlich, ja, nicht nur Beruf, sondern wirklich Berufung. Und die dann auch in Gruppen, wo ich dann mich vorgestellt habe, was ich mache, sich so ein bisschen über meine Arbeit auch lustig gemacht haben und dann so à la, ganz beliebte Frage, was ist die krasseste Geschichte, die du je gehört hast? Und ich habe schon viele krassere Geschichten gehört, find aber nichts schlimm oder peinlich oder pervers. Und dann erzähle ich halt, ja, von einem Typen, der eine zweite Beziehung mit seinem Schreibtischstuhl hatte, neben seiner Ehefrau zum Beispiel. Ja.
Warte mal kurz, mit also, dem Sessel.
Ja, genau, mit dem Sessel. Und der hat halt nur richtig guten Sex gehabt, wenn er während dem Sex den Stuhl auch berührt. Ja. Also es ist einfach eine Vorliebe, alles in Ordnung. Und die Ehefrau hat das voll akzeptiert. Und der hatte halt dann immer diesen Stuhl dabei.
Und ich stelle mir das gerade geil vor, wenn der immer, also das ist ja Aufwand.
Ja, er hat es tatsächlich aber nicht immer gebraucht, deswegen war das auch noch alles im Rahmen, weil Problem ist immer, wenn du etwas dann zwanghaft brauchst und dann nicht mehr ohne geht, schwierig, aber der hat das einfach gemocht. Mhm. Und die Frau, fand ich extrem leiwand, hat das einfach halt so gesagt, okay, ja, passt. Bevor, ich meine, ist ja auch, muss ich sagen, chilliger, als wenn er dich mit einer echten Frau bescheißt, wenn sie einfach auf den Schreibtischsessel steht. Also hätte ich auch keinen Stress, ja, okay. Ja. Naja, und auf jeden Fall in dieser Gruppe, wenn ich dann sowas erzählt habe, die haben sich dann immer wahnsinnig so lustig gemacht über das und auch über das, weißt, wie ich dann mit den Leuten rede und so auf die Art und, oh mein Gott, du musst ja die ganze Zeit voll peinlich berührt sein und es ist ja voll unangenehm und wie hältst du das aus und so. Und ich habe mir gedacht, hä? Und mein Partner damals hat mich auch selten verteidigt, der hat dann eher da mitgemacht, der so, weil ich weiß eh, das ist voll peinlich und voll und pervers und arg, was die Leute so wollen und machen. Und ich bin dann immer so gesessen und habe gedacht, irgendwas passt da nicht, weil ich finde das nie irgendwie grausig oder abstoßend. Ich denke mir immer, boah, spannend, was es alles gibt. Und ich höre mir das gern an und ich finde es auch toll, wenn die Leute mir das anvertrauen und drüber reden und damit anderen auch Mut machen, indem sie auch öffentlich drüber reden. Ja, und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Und also mein Mann ist Arzt. Also der ist schon auch in einem Berufsfeld, würde ich sagen, dass er konservativ angehaucht ist, hat aber auch ein starkes Unternehmergehen, würde ich sagen. Und hat halt zu mir gesagt, was können wir noch machen? Anstatt zu sagen, hör auf damit, hat er gesagt, okay, was können wir noch machen? Wie können wir es noch ausbauen? Ja. Und mein Mann, und das finde ich auch ein super Learning, auch für alle, die da zuhören, hat immer gesagt, er hat nie von Menschen lernen wollen, die schlechter unterwegs waren oder gleich unterwegs waren wie er. Er hat sich immer Mentoren gesucht, die schon viel weiter waren. Und er hat auch immer Basketball gespielt als Jugendlicher. Und er hat immer lieber gegen stärkere Gegner gespielt, wo er vielleicht auch verloren hat. Aber er hat immer mehr gelernt, als gegen jemanden zu spielen, wo er eh gewinnt. Weil das war zwar nett zu gewinnen, aber es hat ihm nichts gebracht. Und er ist auch sehr erfolgreich, weil er immer mit Menschen, die allerbesten in ihrer Branche waren, zusammengearbeitet hat. Und von denen hat er gelernt.
Also die Mentalität kenne ich auch woher.
Ja, und das habe ich auch gesagt.
Blick zum Daniel.
Also meine Vorstellung von einer Beziehung, jetzt habe ich die Lisa fast 4 Jahre schon an meiner Seite, aber das war schon immer, wo ich gesagt habe, also für mich war maximal ein One-Night-Stand, ja, wenn der mir geistig nicht mindestens 3 Stufen überlegen war, vom Hirn her, dann war das für mich wertlos. Also sei mir nicht besser, aber das langfristig nicht, danke. Und ich kann mich da nicht umgeben, langfristig, mit jemandem, der mich nicht outperformt. Und die Lisa ist da halt die Ultra-Gescheite von uns zwar.
Ja, aber das muss ich sagen, das spricht schon sehr für dich, weil ich hatte auch mal einen Ex-Freund, der war einfach beruflich jetzt okay unterwegs. Der hat einfach was Normales gemacht, ja, und jetzt nicht super unternehmerisch, sondern einfach angestellt. Und wenn man halt auch sehr erfolgreich ist als Frau, und vielleicht auch besser verdient als der Mann oder generell einfach da
problematisch oft einmal, ja,
sehr engagiert ist auch immer mehr zu machen und mehr zu wollen. Also der hat das überhaupt nicht ausgehalten und der hat mir dann jede Woche erklärt, was er alles verdient hat und was er gemacht hat und wie toll. Und ich habe nur gedacht, es interessiert mich auch gar nicht, ich bin ja nicht jetzt mit dem zusammen wegen seines Geld oder wegen seinem Job. Und ich habe das dann auch gar nicht so verstanden, bis mir dann irgendwann klar wurde, okay, der kann nicht damit umgehen, dass seine Frau erfolgreicher ist als der Mann. Mhm. Und das passiert leider schon immer noch, also dass viele Männer
so
wollen,
Gedanken
dass die
haben,
Frau zu ihnen aufschaut, ja, und dass sie die Versorger sind.
Bei mir ist es umgekehrt, ich würde gerne aufschauen können.
Ja, mein Mann sagt auch immer, am liebsten würde er gar nicht mehr arbeiten gehen.
Ich stell mich zum Herd und mache die Wäsche, wenn das so ist.
Aha, das würde ich mir gerne anschauen. Ja, nein, das ist auch ein Satz, den habe ich von Daniel schon einmal gehört. Ich freue mich schon an den Tag, wo du dann mehr verdienst als ich. Momentan ist es leider noch nicht so, aber
bist am besten weg.
Ich bin am besten weg.
Ja, aber
weg,
weißt du, ich finde ja das Schöne ist dann auch miteinander. Ich will ja gar nicht, dass mein Mann aufhört zu arbeiten. Das ist ja auch nur ein Scherz.
Ja, ja,
weil
ja,
ich
ja,
das
klar.
natürlich auch ganz toll finde, wie erfolgreich er unterwegs ist und was er alles auf die Beine stellt. Und wir sind da einfach ein richtiges Power-Couple und ich finde, das muss ich halt auch finden. Und das ist dann wunderschön, wenn das passiert. Weil immer alle sagen, ja, wie findet man die große Liebe und wann weiß man das? Und irgendwie habe ich bei ihm relativ bald gewusst, so, das ist es jetzt, weil wir sind jetzt seit 7 Jahren zusammen und er ist mir noch nie am Arsch gegangen.
Ist arg, bei uns das Gleiche.
Ja. Noch nie. Und ich denke mir irgendwie, das gibt's doch nicht, weil ich hatte ja davor auch Beziehungen gehabt,
ja,
aber
ja.
irgendwie ist es so natürlich, weißt du, wie so, wirklich wie eine Familie. Also es ist, und ich meine, in einer Familie geht man sich auch am Arsch manchmal, aber
klar.
Es ist immer in einem Rahmen, wo man sich denkt, das ist so ein Miteinander, so ein Team.
Ja. Genau. Und das ist ein gegenseitiges Verständnis einfach da und das ist sehr wichtig. Und deswegen ist er wahrscheinlich jetzt auch dein Mann.
Ja, genau. Genau.
Ihr seht's.
Schön.
Also.
Ja, ich warte auf den Ring. Das möchte ich an dieser Stelle mal
klarstellen.
Während Corona, aber tatsächlich in einem Sommermonat oder beziehungsweise September, wo Corona gerade nicht war.
Ah, genau, wo die Pause dazwischen war. Genau.
2020 war das.
5 Jahre oder was? Wart ihr zusammen?
Wir waren 3 Jahre zusammen.
Ja, Daniel, tatsächlich. Wir sind schon bald 4 Jahre zusammen.
Aber ihr seid ja noch ein bisschen jünger als ich. Also für alle, die es interessiert, ich bin jetzt 34.
Ein bisschen jünger.
Jetzt setze ich das falsch ein.
Die fällt auf.
Okay, da schaut es einfach jünger aus.
Ich habe jetzt auch schon 30 geschafft.
Ah, wirklich?
Hast du nicht gedacht?
Nein, habe ich nicht gedacht.
Aber ich bin sogar schlecht. Älter als du, Daniel.
Eineinhalb
Jahre.
Dann hast du keine Ausrede mehr. Ich habe nur da, es ist halt dann auch irgendwie so, wenn du es weißt, dann weißt du es. Und dann, wir waren aber tatsächlich auch lange verlobt, weil wir haben irgendwie im Mai war der Antrag und wir haben im September darauf erst geheiratet. Und es war die Verlobungszeit, war auch wunderschön. Also ich kann nur empfehlen, verlobt euch einmal und dann.
Schauen wir.
Ja, genau. Also mit den Heiraten haben wir eh nicht so einen Stress, aber ich hätte trotzdem gerne einen Ring am Finger.
Schauen wir, was wird.
Ja, ja. Du weichst diesen Feststellungen immer aus, merke ich gerade. Also gut, lieber Themenwechsel, weil ich glaube, Daniel ist es ein bisschen unangenehm.
Nein, überhaupt nicht. Pass auf, und zwar, das ist sehr gut, weil ich wollte da auf eine andere Frage abziehen.
Also, du machst jetzt einen Antrag.
Das wäre lustig gewesen.
Okay. Das wär,
by the way.
Das wäre jetzt ein Hüftschuss worden.
Ich wollte dir da noch was sagen.
Schau mal in dein Café.
Naja. Ich erwarte mir da schon ein bisschen mehr Kreativität, weil ich bin ja selber ein sehr kreativer Mensch und deswegen erwarte ich mir das auch von meinem Partner, dass er zumindest einmal für mich kreativ ist.
Ja, aber das ist eh gut, dass du das sagst. Ich habe meinem Mann auch gesagt, ich möchte nicht, dass du mich daheim auf der Couch fragst.
Ja.
Ich möchte gerne, dass da ein bisschen ein Publikum ist, weil ich bin halt jemand, der gerne auch unter Menschen ist und vor Menschen und deswegen war das mein Wunsch.
Und
auch.
Wie ist es passiert?
Wenn ich dir das erzähle, dann wirst du das selber nicht so toll hinkriegen, glaube ich.
Also, oha.
Okay, also wir haben einen Urlaub geplant und gefragt, wo ich hin möchte, weil wir hatten so 10 Tage und ich habe gesagt, naja, fahren wir doch nach Venedig. Ich war noch nie in Venedig und dann können wir von Venedig irgendwo hinfliegen. Und hat er gemeint, ah ja, eine gute Idee, Venedig, wenn du noch nie warst. Und dann sind wir erst über Italien, waren da 2 Tage in Lignano, sind dann nach Venedig und haben dort in ein super Hotel auch eingecheckt. Und ich habe mir gedacht, ah, das ist jetzt aber schon irgendwie ein sehr schönes Hotel für das. Das wäre mir egal gewesen. Wir waren ja nur ein paar Tage dort, so ein Wochenende. Und er war auch die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen aufgeregter, würde ich sagen. Aber das ist mir nicht aufgefallen in dem Moment. So, und dann sagt er zu mir, ja, ich habe übrigens eine Überraschung. Ich habe eine Gondelfahrt vorgebucht. Sag ich, also weißt du, weil ich bin so ein Sparfuchs, wenn man die einfach auf dem Weg anspricht, dann ist es oft günstiger, als wenn man das vorher im Internet bucht. Nein, du wirst sehen, das ist super, da muss man nicht warten bei den ganzen Touristen. Und dann gehen wir durch die Stadt und er ist die ganze Zeit am Handy und ich sage, du willst du nicht schauen, da ist Venedig und wir gehen da gerade und es hat ein bisschen geregnet und ich war so ein bisschen unmotiviert für diese Gondelfahrt, weil es hat geregnet. Er sagt, nein, das habe ich schon gezahlt, wir müssen das jetzt machen. Und ich so, okay. Und dann sind wir da gegangen, dann kommen wir und er hält auch den Schirm irgendwie, ist die ganze Zeit immer so komisch. Und ich so, okay, keine Ahnung. Dann kommen wir dort bei dieser Gondelstation an, pünktlich, sagt er, okay, jetzt trinken wir noch einen Aperol-Spritzer, geht da in diese Bar, sage ich, okay, er bestellt einen und äxt ihn. Und ich so, wollt nicht wir den Aperol-Spritzer trinken? Alles komisch. Dann kommt so eine Tante, die hat uns tatsächlich zu dieser Gondelfahrt begrüßt, hat gesagt, okay, das ist ihre Gondel, da waren wirklich 1 Million Touristen und wir sind da direkt in diese Gondel reingegangen. So, wir sitzen da und er wird auf einmal halt so ultra romantisch, gell?
Oh.
Und ich denke mir, naja, es ist jetzt eh romantisch, aber also so romantisch. Und Und dann fahren wir um die Ecke und dann steht da ein Typ und macht Fotos. Und ich sage, schau, schau, also Claudio heißt mein Mann, jetzt machen die schon Fotos von den verliebten Touristen in der Gondel, also die Urfrechheit, dass du da halt den Schirm so dagegen. Und dann fahren wir weiter und dann kommt eine Brücke und ich bin ein bisschen kurzsichtig und dann Claudio wirklich die ganze Zeit schon so sehr romantisch, also so, und die Zeit mit dir so wunderschön und jeder Tag ein Abenteuer, bla, und ich sage, ja. Und dann irgendwann war ich so, naja, was passiert jetzt? Aber es ist jetzt halt auch nicht, was ich wollte, weil wir sind halt in dieser Gondel, in diesem Kanal. Weißt du, und ich meine, ich dachte, ah, gut, wenn es jetzt passiert, das ist zumindest romantisch, auch wenn jetzt kein Publikum ist. Und dann fahren wir auf so eine Brücke zu und da hing ein Plakat runter. Und ich dachte erst, es ist eine Werbung, ein bisschen kurzsichtig. Und dann habe ich genauer hingeschaut und auf diesem Plakat stand, geliebte Sandra, willst du mich heiraten?
No.
Und er hat währenddessen halt schon diesen Ring ausgepackt, ist da so halbert auf die Knie, was halt geht, wie es halt geht in so einer Gondel. Und es standen Touristen auf der Brücke. Mhm. Und die haben dann begonnen, so Rosenblätter runterzuwerfen. Und ich war so, oh, das ist aber nett. Und dann schaue ich so genauer und dann sehe ich so diese lockigen Haare und denke mir, hä, das ist doch meine beste Freundin. Und dann sehe ich, dass halt wirklich so 10 unserer besten Freunde und Freundinnen von ihm und von mir auf dieser Brücke stehen und halt uns anfeuern und halt applaudieren.
No.
Und dann waren wir halt alle gemeinsam noch in Venedig fort und Abendessen und so eine Verlobungsparty gemacht. Und wir sind dann weitergeflogen.
Geil, wohin?
Ich glaube, Santorin war das. Kann das sein? Auf jeden Fall irgendeine griechische
Insel.
Und das war halt einfach schon cool, weil das war so, wo du dir denkst, du willst Publikum haben, aber du hast halt meistens im Restaurant irgendwelche fremden Leute, denen es egal ist. Und ich halt da quasi die wichtigsten Leute, wo ich gern gehabt hätte, dass sie die Story anschauen später, waren schon live dabei. Das war echt ziemlich cool.
Geil,
sehr gut organisiert. Und er hat gesagt, er musste schauen, dass wir niemanden mit dem Weg laufen. Deswegen war er am Handy die ganze Zeit und alle hatten einen Standort geschickt, weißt du, weil Venedig hat halt nicht so viele Gassen.
Ja, ja.
Und
man kann eine halt begrenzte Größe.
Und passieren, dass man sich über den Weg läuft. Und das war schon gut organisiert. Und ich die ganze Zeit noch so, ja, aber wenn wir da jetzt weiterfliegen von Venedig, wie kommt denn das Auto dann zurück? Wer macht denn das? Wie geht das? Und er so, ja, das wird schon irgendwie gehen. Und ich denke mir nur, hä, wie soll das gehen? Naja, und da war natürlich ein Freund da, der hat das Auto dann überstellt. Aber also, es war wirklich abenteuerlich.
Ja, geil.
Das ist gut organisiert.
Der
Daniel,
hat sich
du weißt Bescheid?
Ja, ich weiß Bescheid. Jetzt ist mir klar, wie das ungefähr funktionieren könnte.
Also, ja, sehr.
Bin ich gespannt.
Und vor allem, es war eine richtige Überraschung und das gelingt selten, weil nämlich auch ja ich wirklich nichts, eine Freundin von mir fragt mich vorher noch, ja glaubst du, fragt dich der Claudio bald? Und ich denke mir, ich glaube nicht, weil ich glaube, der ist nicht organisiert genug, um sowas zu organisieren. Also weißt du schon, der ist super fähig in seinem Job und alles, aber so dieses Organisieren von sowas, ich habe ihm das echt nicht so zugetraut.
Aha,
ja, versteckte Talente.
Ja, vor allem, weil ich noch vorgeschlagen habe, Venedig und deswegen gar nicht damit gerechnet habe.
Ja. Ja, jetzt hat der Daniel schon einen guten Anhaltspunkt, weil der Daniel sagt ja immer zu mir, wir machen jetzt ein Familienbusiness und weißt du, ohne Ring wird es schwierig mit Familienbusiness.
Nur wer sagt eigentlich immer, dass der Mann den Antrag machen muss? Wir sind ja heutzutage
ich bin traditionell.
Gleichberechtigt und so.
Ja, aber da bin ich traditionell, das muss ich schon ehrlich sagen. Also ich bin zwar durch und durch Unternehmerin und liebe es einfach wirklich auf meinen eigenen Beinen zu stellen und selbstständig zu sein, aber eine kleine Romantikerin schlummert schon in mir und deswegen würde ich mir das schon
Daniel,
wünschen.
Wir werden das besprechen.
Ich habe schon gesehen.
Ja, bitte. Ja, bitte. Vielleicht solltest du ein weiteres Gewerbe aufmachen, so Verlobungsberatung oder sowas.
Na, eher Planung.
Mein Mann.
Oh, ja, stimmt. Oder das ist euer Familienbusiness.
Gibt es eigentlich eine Verlobungsplanungs-Event-Agentur?
Naja, diese Dame, die uns in die Gondel gesetzt hat, die war natürlich schon da irgendwie involviert, weil ich glaube, du kannst nicht einfach ein Plakat von einer Brücke hängen. Ich glaube, da brauchst du irgendwelche
schwierig.
Genehmigungen.
Ja.
Und auch, dass diese Gondel da schon gewartet hat. Also ich glaube, da gibt es tatsächlich so Agenturen, die das schon durchführen.
Ja. Eventplanung.
Also, so genau.
Ja. Oder vielleicht auch Hochzeitsplanung, dass die auch Verlobungen.
Ich mache das aus freundschaftlichem Interesse. Ich werde da, glaube ich, kein Business drumherum aufbauen. Aber
wer weiß.
Schauen wir mal.
Aber da kannst du ja Familienbusiness machen, du und dein Mann.
Ja.
Warum ich eigentlich auf das Thema mit dir und deinem Mann und dir heiraten
lasse? Ja, nach einer Dreiviertelstunde kommen wir zum Punkt. Okay.
Genau, der Punkt war ja eigentlich, die Hauptfrage dahinter ist ja, okay, jetzt haben wir geredet davon, dass das eine super harmonische Beziehung ist, das voll natürlich ist. Sonst natürlich auch, es passt, im Business passt, im Bett passt, es passt alles. Nur kannst du dir jetzt dann vorstellen, monogam dein Leben lang zu leben?
Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das Thema Monogamie generell ein bisschen schwierig, weil ich mir immer noch nicht klar bin, ob der Mensch, und ich höre das immer wieder von Freunden, auch letztens wieder von einer Freundin, sagt zu mir, der Mensch ist ja grundsätzlich monogam.
Nein, ist er nicht.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Irgendwie nein, ist es nicht so. Aber die Menschen, oder zumindest in meinem Umfeld, sind anscheinend der Überzeugung, dass der Mensch monogam ist. Und ich frage mich immer, ist das wirklich so? Oder wird uns das von der Gesellschaft so aufgedrückt, von Hollywood und Co.?
Ja.
Und das ist ja wie immer, die Filme enden zu einem Zeitpunkt, wo alles super harmonisch ist in der Beziehung, noch die rosarote Brille. Ich glaube, wenn man diese ganzen Liebesfilme, schau dir Pretty Woman an, jetzt nachverfilmt, die beiden sind schon seit 25 Jahren zusammen, ob es wohl immer noch so rosig ist. Und um das redet halt keiner. Und also ich weiß es nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass man dafür offen sein sollte in seinem Leben, weil ich habe letztens eine Sendung gemacht mit einem Trennungsexperten, der hat was super Lustiges gesagt. Es ist ein Überbleibsel aus der Vergangenheit, das auch in der Eheschließung noch vorkommt, bis dass der Tod uns scheidet. Und das kommt aus einer Zeit, als die Menschen 30 Jahre alt wurden. Mhm. Und dann haben sie geheiratet mit 15 oder 17.
Ja.
Und nach ungefähr 4-5 Jahren ist entweder die Frau an irgendwas Tuberkulose oder so gestorben oder der Mann. Das heißt, die hatten alle nur Lebensabschnittspartner, weil nach 5 oder 10 Jahren ist einer von beiden gestorben. Und dann hatten sie den nächsten Ehepartner. Also bis dass der Tod euch scheidet, war in der rosaroten Zeit vollkommen in Ordnung.
Mhm.
Und mittlerweile hat der Trennungsexperte auch gesagt, heißt aber, bis dass der Tod euch scheidet, nicht 10 Jahre Beziehung, sondern 60.
Eben.
Und das ist eine ganz andere Prämisse, ja. Wenn man so lange miteinander verbringt, das ist noch gar nicht so richtig erforscht, glaube ich.
Nein.
Und dass sich halt dann die ganzen Paare trennen, das ist halt auch ein Fakt.
Ja, und deshalb sind die Ehen, glaube ich, die modernste Ehe ist die geschiedene, ne? Kommt mir vor.
Ja, es ist aber wirklich so. Und es ist auch in meinem Umfeld dann immer trotzdem noch ein großes Drama. Jetzt trennen die sich und bla. Aber es trennen sich so viele Menschen und vor allem bescheißen auch so viele Menschen. Und ich denke mir, muss das sein? Also kann man da nicht irgendwie eine modernere Lösung finden? Vor allem, wenn die Beziehung ja sonst wunderbar funktioniert.
Eben. Ich frage mich da, und wo ist theoretisch das Problem, wenn du warst? Du hast halt einen fixen, wie soll ich sagen, die fixe Leitlinie im Leben. Das ist dein Partner, mit dem du verheiratet bist, ne? Und wenn du hin und wieder auf eine Swingerparty gehst zum Beispiel, ich kenne genug Leute, die das so machen und da funktioniert das. Und ich glaube, die haben aber extrem gemütliche und harmonische Beziehungen, weil einfach da stresst keiner. Mhm. Und gibt es das, den Faktor, jetzt warst du schon wieder irgendwo, hast du auf meinen angeschaut oder was? Das gibt's dort noch nicht.
Ja, ich glaube, es muss aber auch hier, so wie in jeder Partnerschaft, zusammenpassen, dass beide sagen, es passt mir auch, dass wir gemeinsam in so ein Etablissement gehen.
Mhm.
Und es ist für uns auch geil, dass wir da jemanden kennenlernen und da auch gleich dann, es gibt schon, glaube ich, auch Menschen, die genießen dieses Flirten und vielleicht auch das Geheime. Also das muss man schon auch sagen, dass es das sicher auch gibt. Aber was ich nie durchgehen lasse, ist, wenn das jemand mag, weil er einfach zu feig ist, dem Partner davon zu sagen.
Ja.
Weißt du, weil wenn du schon bescheißt, dann kann man das eventuell auch kommunizieren und sagen, hey, ich will gar nicht in einen Swingerclub gehen. Ich würde gern fortgehen und mir wen aufreißen und dann mit dem nach Hause gehen, geht das auch. Aber das einfach machen und nicht sagen, das ist halt dann wieder unfair.
Das ist unfair, richtig. Das ist genau das. Das würde ich zum Beispiel nie schaffen, weil das einfach also extreme Respektlosigkeit ist, meiner Meinung nach. Mhm. Weil man sich ja sonst alles füreinander macht. Dementsprechend ist auch das wirklich...
Aber es ist eine viel schwierigere Ausgangssituation als das Bescheißen. Das muss auch klar sein. Also solche offenen Beziehungen brauchen... wesentlich mehr Kommunikation und wesentlich mehr Arbeit, unter Anführungsstrichen, als der herkömmliche Weg, einfach fremd zu gehen. Aber es ist natürlich auch dann viel mehr wert und viel mehr dahinter.
Eben.
Und ich, erfahrungsgemäß sind eh meistens die
Männer,
die ja offener dafür sind, wenn die Frau mit der Idee kommt, sagen wir so als umgekehrt. Also
ja,
es ist leider... Ja. Oft auch, aber ich glaube, es ist gerade bei dem Thema wurscht, die Person, die damit konfrontiert wird, hat immer mehr Drama damit, als die Person, die sagt, sie hätte das jetzt gerne. Ja, das ist
aber
oft.
Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir da mal Licht ins Dunkel bringen. Mir hat einmal irgendwer erklärt, dass das evolutionär ganz klar ist. Wir sind ja im Hirn trotzdem immer so ein bisschen Steinzeitmenschen und Höhle und alles zusammen. Und das ist ganz klar, dass also unser System, wie das funktioniert, mit Mann und Frau und so weiter, das kommt dann aus Jäger- und Sammlerzeit, ne? Und der Mann hat ja quasi evolutionär im Hirn programmiert, den Samen des Lebens auf so viele fruchtbare Böden wie möglich zu versprühen. Und die Frau ist ja quasi die, die was die Kinder aufzieht und sie den Alpha aussucht und den will sie binden an sich, damit sie den Schutz hat ihr Leben lang. Ne?
Ja, Menschen, die mir mit dieser Theorie kommen, die frage ich immer, dann outest du dich aber eigentlich als Tier.
Ja.
Ne? Aber als so als ohne großen Verstand und dann kommt halt die Paarungszeit und da kannst du nicht anders als... Und ich glaube, das wollen ja die Männer auch nicht sein. Also einfach so ein hirnloses Viech, das einfach nicht anders kann. Wir haben ja alle einen Verstand und auch eine Vernunft, ja, und es ist uns ja alles klar, dass auch Handeln Konsequenzen hat.
Mhm.
Und deswegen, glaube ich, muss keiner Sklave seiner Triebe sein. Ja, absolut, also natürlich gibt es wahrscheinlich irgendwelche Vorthemen, sage ich einmal. Ich bin aber auch der starken Überzeugung, dass Frauen eigentlich genau dieselben Triebe besäßen, nur von den lieben Männern sehr unterdrückt wurden und immer noch werden und deswegen auch nicht so die Option hatten, so viel auszuprägen. Ich finde, das sieht man schon daran, dass, wenn es um Fetische geht, die meisten Männer einen Fetisch haben, weil die ja viel mehr Zeit hatten in der Vergangenheit, auch einen auszuprägen. Als Frau war ja immer alles verboten und pfui. Und es wird jetzt vielleicht langsam besser und jetzt kommen auch die Frauen mit den Vorlieben daher. Aber das ist etwas, was uns viele, viele Jahre ganz verboten war. Und ich bilde mir ein, als das Matriarchat noch am Start war, da war es überhaupt so, dass die Frauen / Amazonen, in Anführungsstrichen, geherrscht haben. Und die hatten dann halt ein paar Toyboys und mit denen hatten sie Sex. Und dann wusste eigentlich keiner, von wem das Kind ist, hat aber dazu geführt, dass alle auf die Kinder geschaut haben.
Es war so eine Community-Kindererziehung.
Ja, und da gab es aber dann auch kein Thema, nein, das ist nicht mein Kind, auf den rette ich jetzt nicht vom Bären, sondern es könnte ja mein Kind sein. Also es hat auch ganz gut funktioniert, ja, diese Theorie. Und was ja schon ein Fakt ist, ist, dass der Mann draufkommt, dass wir Frauen wesentlich länger und wesentlich wahrscheinlich auch erfüllender unsere Sexualität ausleben können als Frau. Der Mann könnte dann irgendwann ab 60 vielleicht ein bisschen schwächeln. Und das ist natürlich auch ganz furchtbar für den Mann. Und deswegen hat er gesagt, na liebe Frau, euch ist Sex einmal generell ein bisschen verbotener, weil ihr könntet ja auch wirklich, seit es auch vor allem die Pille gibt und Co., auch viel öfter Sex haben. Der Mann kann einmal und da braucht er zumindest ein bisschen eine Pause, ne?
Ja.
Aber als Frau,
kannst
ja, du könntest ja am Tag mit weiß Gott wie vielen. Und wir brauchen eigentlich nur, wenn es auch gar nicht mehr geht, einfach ein bisschen Gleitmittel. Ja. Also
so ist
und das
es.
Ist natürlich
also
ganz
ist
furchtbar für den Mann und sein Ego, dass man das als Frau ja eigentlich so offen ausleben könnte. Meiner Meinung nach
ist
ihnen dann
so?
Nichts besser eingefallen, als einfach die Frauen und die Sexualität so zu unterdrücken, dass das bloß nicht passiert.
Glaubst du, die haben wirklich ein Problem damit, dass ihr öfter Spaß haben könnt als der Mann?
Naja, ich glaube, wenn man da so ganz zurückgeht in der Evolution, wenn wir schon davon reden, ist das sicher einer der Gründe gewesen. Und natürlich geht es auch darum, dass der Mann wissen will, von wem das Kind ist. Das ist natürlich auch ein Fakt. Also wenn man jetzt vor die Zeit der Pille und der sexuellen Aufklärung und Revolution geht, ist natürlich schon, wie du sagst, ein Fakt, dass man als Mann halt nicht das Kind eines anderen aufziehen möchte vielleicht, wenn man da seine Partnerin hat. Deswegen hat die Frau halt auch daheim zu bleiben und mit dem einen Mann. Und der Mann, naja, natürlich, der könnte seinen Samen ja weiter streuen und ohne ihn halt vielleicht hineinzustreuen. Deswegen, also ich finde, es ist vielleicht schon was dahinter, dass die weibliche Sexualität so unterdrückt wurde, weil sie auch sehr stark ist.
Ja. Hat der Daniel wieder was gelernt? Das ist ja ganz sprachlos.
Da bin ich jetzt echt mal sprachlos kurz.
Ja.
Aber bitte, ich meine, das ist natürlich alles nur meine Theorie und ich spreche immer nur über meine persönlichen Wahrnehmungen. Aber ja, wird schon einen Grund gehabt haben, warum Selbstbefriedigung und das alles so verpönt war. Und ich meine, es war ja auch für die Männer nicht erlaubt. Das hat ja auch für den Mann geheißen, der kleine Hans. Das wurde in der Schule ausgeteilt, dieses Pamphlet. So ein Zettel, wo oben stand, der Hans ist fit und gesund und isst jeden Tag sein Gemüse und geht in die Schule und ist ein super Schüler. Ja, und dann entdeckt Hans, dass er sich selbst befriedigen kann und Hans wird dann immer kränker und kränker und stirbt.
Ja,
und das wurde ja in der Schule ausgeteilt, als wenn du dich selbst befriedigst, dann wirst du krank und stirbst.
Das hat gerade die Kirchen ausgeteilt.
Ja, eh, aber das wird ja einen Grund haben, warum die auch gesagt haben. Und es gibt ja auch einen Grund, warum die monogame Beziehung das Beziehungsmodell ist. Weil das natürlich auch für den Staat, meiner Meinung nach, und der Gesellschaft wesentlich leichter zu handeln ist, zu wissen, aha, die beiden sind verheiratet, die beiden sind zusammen, das sind die Kinder.
Genau.
Ja.
Als wenn hier Sodom und Gomorra wäre und alle haben miteinander Sex und sind miteinander zusammen. Das wäre ja natürlich auch erbtechnisch, weißt du,
das
ganze Thema viel schwieriger.
Hat man Inzest unter Umständen.
Naja, und alles Mögliche. Also deswegen ist mir schon klar, warum die Ehe und die Monogamie so gefragt ist als herrschendes Modell, weil es halt eine Ordnung bringt.
Richtig, es ist leichter ordnenbar.
Aber jetzt zum nächsten interessanten Thema, weil das darüber wird Ina sehr gerne reden. Ich habe die ja nicht auf YouTube entdeckt, sondern ganz woanders, wo ich die nachher erkannt habe, und zwar auf Netflix. Wie kommt man dazu, dass man von Netflix gebucht wird und da bei einer Show mitmachen darf?
Ja, das ist echt lustig gewesen. Ich habe mich auf Instagram angeschrieben, dass sie für eine Produktion aus Korea auf der Suche sind nach einer Expertin, weil diese beiden Showhosts, diese Sendung heißt Risky Business oder Risk Business oder Risky Business.
Risky Business.
Es weiß keiner, wie man das ausspricht, ich auch nicht. Schreibt auf jeden Fall Risk und dann das E, so ein Akzent. Und dann weiß man nicht, was das kommt, woher das kommt. Und die sind in Staffel 1 und 2 schon durch Korea, Singapur, glaube ich, so gefahren, haben sich dort so die Sexkultur angeschaut.
Das sind Koreaner, die zwar.
Ja, und in Staffel 3 fahren sie nach Europa und in die Niederlande und haben dann für eine Folge eine Expertin gesucht, über weibliche Selbstbefriedigung zu sprechen. Und die schreiben mich an auf Insta und ich denke mir noch so, das ist jetzt wieder so ein Scam.
Ja,
da schreibst du zurück und irgendwann wollen sie deine Kontodaten.
Genau,
weißt du,
ja.
Naja, dann, und dann haben die aber wirklich geschrieben, nein, und sie sind, die habe ich gegoogelt, die Produktionsfirma. Und dann hatten wir ein Online-Casting und das waren zwei Koreanerinnen, die haben das auf Deutsch mit mir gemacht. Also die eine hat koreanisch Fragen gestellt, die andere ist auf Deutsch übersetzt. Ich habe auf Deutsch geantwortet, jetzt übersetzt. Das war extrem mühsam. Und haben mich da halt befragt über mein Selbstbefriedigungsverhalten, meine Erfahrungen damit, meine Meinung. Und ich habe mir auch gedacht, dass ich, jetzt weiß ich, was das ist. Das ist irgendeine Studiengruppe und die tut so, als würde sie eine Netflix-Produktion machen. In Wirklichkeit wollen sie aber quasi gratis Umfragen zu dem Thema machen, habe ich dann gedacht.
Ja.
So, dann war das, hat mich 3 Stunden gedauert oder so. Das war ein Wahnsinn. Das war der Urzeitaufwand. Und ich so, okay. Und dann habe ich gedacht, okay, werde nie wieder von denen hören. Das habe ich jetzt Zeit verschwendet. Naja, und dann haben sie mich aber angerufen und gesagt, 2. Runde. Und dieses Mal bitte nach Deutschland fliegen zum Casting. Und dann war ich so, okay. Und dann habe ich mit meinem Mann geredet. So, du, keine Ahnung, das ist mir alles immer noch über Instagram. Urdubios, weißt du so. Warum schreiben die mir über Instagram?
Das frage ich mich einmal.
Haben die keine Office-Adresse?
Sie haben mir einmal dann eine Mail geschrieben, aber das war immer im Spam, weil das war halt so mit diesen Zeichen, mit diesen Koreanern.
Ja, so, okay. Okay.
Und dann haben wir bei diesem Castingort angerufen und dann war das tatsächlich, die waren auch ein bisschen überrascht, weil sie auch gesagt haben, das ist irgendwie komisch, aber ja, die haben sich angekündigt und die kommen. Okay, dann war Runde 2, man muss sich vorstellen, immer alles auf Deutsch. Mhm. Und dann war noch eine 3. Runde, die war wieder online. Wir haben noch gedacht, na servus. Und dann haben sie mir gesagt, sie würden mich gerne haben für diese Produktion und ob ich da und da Zeit habe, das ist in Berlin. Da waren wir bei Womanizer und haben dort halt in der Zentrale dort dieses Sextoy hergezeigt und ein bisschen drüber geredet, über weibliche Selbstbefriedigung. Und ich war so, hä? Also, okay, na gut, ja, ich habe Zeit. Und dann haben sie aber gesagt, sie würden aber auf Englisch das Interview machen. Sag ich, liebe Leute, das ist jetzt euer Glück, dass ich zufällig auch ein bisschen Englisch kann, weil 3 Runden machen wir ein Interview auf Deutsch und übersetzt auf Koreanisch. Hätten wir uns den ganz sparen können und einfach gleich auf Englisch machen. Ja,
ja.
Ja, dann war ich dort und es war unglaublich professionell aufgezogen. Und ich war noch nie bei so einer Produktion dabei, wo so viele Kameraleute waren und so viele Menschen. Und also wo man doch sich lustig macht über, da gibt es einen Kabelträger. Ja, sowas gab es dort, da gab es 50 Kabelträger. Das war unglaublich, und Lichthanseln und einer Assistent vom Kameramann, der Assistent und dann, also Wahnsinn, da waren so viele Menschen.
Wie
und,
im schlechten Hollywood-Film.
Ja, Wahnsinn, das war echt cool und war super aufgezogen und witzig und jetzt kann ich halt sagen, ich bin auf Netflix.
Geil, das ist geil. Eine Referenz.
Also das ist der Titel von uns, gell?
Das ist cool.
Das müssen wir noch schaffen.
Der Hamburger goes global.
Aber ich habe dann versucht, Netflix zu erreichen, weil ich gerne nämlich auf mein Spiel tatsächlich natürlich dann auch irgendwie das Logo draufdrucken wollte und sagen könnte, bekannt aus.
Ja?
Ja, ich habe keine Chance, Netflix zu erreichen. Das ist wie wenn du Facebook oder PayPal erreichen willst.
Ja.
Das ist unmöglich. Ich meine, ich habe alles probiert. Ich habe da schon über Freunde, die irgendwen kennen, die haben keine Mailadresse und die haben auch keine Telefonnummer, die haben nichts. Ich wollte ja nur die Legal Department, in welcher Form ich das Logo eventuell verwenden kann.
Ja.
Oder sogar einfach nur ausschreiben darf, ohne dass ich rechtliche Probleme bekomme.
Ja, verständlich.
Unmöglich.
Ja, Ich habe einmal so aus reinem Interesse ein bisschen recherchiert bei Netflix, weil ich würde halt einfach mal gerne eine Produktion machen und das nachher bei Netflix, dass das ausgestrahlt wird, weil das gibt's ja mittlerweile auf Netflix auch schon, also so selber produzierte Sachen, wie man da die Idee vorstellen kann. Und ich glaube, du brauchst einen Anwalt, der mit den Anwälten von Netflix Kontakt aufnimmt.
Ja, aber wie erreicht der die Anwälte?
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt.
Die Anwälte von Netflix erreichen, aber ich habe keine Option gehabt. Ich habe im Impressum geschaut.
Nein, da gibt es so Agenturen, es gibt eigene
Netflix-Agenturen oder was?
Ja, so Kommunikationsagenturen, für so akkreditierte Typen, die Kommunikationswege haben dazu. Das musst du googeln, das findest du sicher an.
Naja, falls ihr draufkommt, let me know.
Ja, wir werden es dich wissen lassen.
Ja.
Vielleicht können wir ja unsere Produktionsideen noch bei Netflix verkaufen.
Voll.
Sonst machen wir es halt auch bei YouTube.
Ja.
Ja, oder Prime.
Oder Prime. Das wäre eine
oder
Option.
Oder Join.
Join, ja, da hätten wir wirklich eine Verbindung.
Da hätten wir einen Kontakt.
Na, siehst du.
Siehst du. Und jetzt abschließend hätte ich noch eine Spezialfrage. Es ist gar nicht so dramatisch,
okay.
Aber was halt immer aktuell ist. Wie viele Hater hast du?
Gott sei Dank nicht so viele. Also ich hatte mal einen, der hat mich extrem beschimpft, ob meines Contents. Also es gibt immer wieder welche, die finden das extrem pervers. Also die sagen, ich soll als Frau nicht über das Thema reden.
Die konservative
aber
Gruppe.
Hält sich irgendwie in Grenzen. Und dann habe ich auch natürlich auch manche, die sagen, was ich eigentlich glaube, ich soll endlich Pornos machen. Weil das, was ich mache, das ist ja nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja. Das ist zwar schon ein bisschen erregend, aber es ist jetzt nicht befriedigend. So auf die Art. Und ich soll jetzt endlich mich da ausziehen. Und ansonsten habe ich einfach ganz viele nette Menschen, die mir da Fragen stellen, Wünsche stellen und auch total verständnisvoll reagieren, wenn ich halt sage, es wird von mir kein Porno geben, zumindest nicht freiwillig. Und ich sehe das einfach nicht für mich so. Und ich, wenn ich dieser Aufklärungskontent, wie ich ihn mache, nicht mehr reicht, dann ist es vielleicht auch für diese Person nicht der richtige Kanal. Also wenn sie lieber jemanden sehen wollen, der
sie auszieht.
Ja, oder halt den Fußfetisch wirklich macht und nicht nur drüber redet und vielleicht ein bisschen Füße zeigt, aber jetzt wegen des aufklärenden Charakters, dann ist das vielleicht auch nicht die richtige Page. Aber ich finde, das Schöne ist, die Leute wollen sich auch ein bisschen fortbilden. Und deswegen.
Und wie erreichen die oft solche dummen Kommentare?
Wirklich? Naja, also auf YouTube gab es natürlich auch eine
Menge.
In
der Kommentarsection.
In Kommentarsections natürlich. Also gab es immer wieder
DMs.
So, wie schauen die aus? Und keine
klassische
Ahnung.
Klassische Tastatur.
Was ist das für ein Akzent? Und also,
das habe ich auch mal gekriegt auf YouTube. Weißt du, österreichischer Akzent, da habe ich auch mal was gekriegt, dass ich komisch rede.
Durchgehend schreiben sie mir, hey, da, wie reiten der?
Ja. Nein, also das ist immer wieder und natürlich dann auch meine Gäste, weil mir es tatsächlich auch nicht wichtig war, wie die Person ausschaut, sondern einfach, dass sie irgendwas erlebt hat und dann gab es natürlich da auch manchmal nicht so nette Kommentare zu meinen Gästen, Gästinnen.
Ja, Unglaublich.
Aber da muss man, finde ich, so ein bisschen drüber stehen, aber es stimmt schon, man liest natürlich intensiver die negativen Kommentare als die positiven. Auch so eine Sache, die man sich ein bisschen abgewöhnen könnte, finde ich.
Ja, absolut.
Weil ich sehe das ja selber, wenn ich irgendwo bin und ich bin unzufrieden dort, schreibe ich mal schnell eine schlechte Rezension. Ja. Wenn ich irgendwo war, wo es super war, nehme ich mir zwar vor, eine positive zu schreiben, aber vergesse es.
Ja.
Und ich glaube, so muss man sich das denken. Die Leute, die es toll finden, schreiben die einfach nicht. Und die schlecht finden.
Es ist ja auch so, wenn du eine positive Rezension kriegst, dann freist du die am Anfang ganz kurz und dann vergisst du es gleich wieder. Aber über die negative, denkst du ein bisschen länger nach.
Vor allem denkst du, das gibt's ja nicht. Was muss denn der so einen Mist produzieren, ne?
Ja. Vor allem auch, wenn sie dein Triggerthema finden, was sie dich nachher beleidigen. Also ich habe ja früher sehr offen und intensiv über meine Essstörung geredet. Und mir ist es natürlich nachher schon besser gegangen, wie ich darüber geredet habe. Natürlich habe ich zugenommen und dann habe ich mir solche Sachen anhören können, wie du bist ja eh ganz normalgewichtig oder schon Tendenz Richtung dick, weil ich da ein bisschen mehr zugenommen gehabt habe. Und die kommen dann auch immer mit solchen Sachen an. Also wo die Leute wirklich wissen, ja, das ist ihre verletzliche Seite, da tritt die jetzt nochmal drauf.
Ja, also liebe Hater da draußen.
Ich brauche keiner.
Nein, ich denke mir halt immer nur so, ich sage das ja auch, das ist ja wie auch Beziehungssachen. Man muss es immer nur umdrehen. Wie würde es in der Person gehen, wenn das umgekehrt so wäre? Also auch wenn, keine Ahnung, wenn ich sage das auch immer, wenn jemand jetzt zum Swingerclub gehen will und ich gehe auf meinen Partner zu und sage, okay, ich hätte jetzt gerne, dass wir das ausprobieren, muss man sich auch trotzdem fragen, wie würde es mir gehen, wenn der Partner mit so einer ähnlichen Idee kommt? Und wie hätte ich gern, dass mit der das vermittelt?
Ja.
Und bei sowas verstehe ich das nie, warum da sowas geschrieben wird, wenn die auch das vielleicht wissen, ist für mich nicht logisch.
Für mich auch nicht.
Die meisten sind so Menschen, die der unteren Bildungsschicht zuzuordnen sind.
Ja, es ist auch so ein Machtausüben. Vielleicht haben die auch sonst niemanden, auf den sie hinhauen können und dann haben sie endlich da, weil sonst werden sie eh nur scheiße behandelt vom Chef und von den Nachbarn und von der eigenen Frau. Und dann können sie halt da, haben sie jemanden, wo sie hinhacken können. Ja. Und ich glaube, es wird eh ein bisschen besser. Da gab es ja auch jetzt schon einige Initiativen gegen Hass im Netz.
Ja, und vor allem Cybermobbing ist ja mittlerweile auch schon
kriminalisiert,
strafbar.
Also, soweit ist ja auch Zeit geworden. Und drum kommen wir auf das Thema zum Sprechen, vor allem bei so einem polarisierenden Thema. Und hast du schon jemals einen Stalker gekriegt durch die Geschichte?
Ja, tatsächlich.
Das denke ich mal.
Da war nämlich auch mal hier eine Praktikantin und die war so freundlich und hat einem Anrufer meine Telefonnummer gegeben, weil der nämlich gesagt hat, er ist ein Kunde und er möchte mit mir was beruflich besprechen. Hat das nicht schlecht gemacht. Ja? Und dann hatte ich über 4 Monate einfach einen Typen, der mich 30 Mal am Tag angerufen hat und ins Telefon gestöhnt hat.
Nein!
Und dann habe ich mir irgendwann so eine Tröte gekauft, das ist so eine
so fürs Fußballstadion wahrscheinlich gedacht.
Und dann habe ich das dann, weil mir das irgendwann gereicht hat, weil blockieren ist ja dann schön und gut, aber du kriegst ja trotzdem dauernd eine SMS mit, du wurdest angerufen. Das war ja urmühsam.
Ja.
Und dann habe ich ihm einfach eine Zeit lang begonnen, einfach immer, wenn er angerufen hat, voll laut in dieses Handy reinzutröten. Und dann hat es echt aufgehört.
Schlau. Wirklich?
Ja.
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 Aber und heftig.
Dann habe ich noch einen zweiten, das ist ja kein Stalker, das ist einfach ein ganz netter Mensch mit vielleicht ein bisschen eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten und er hat auch irgendwie meine Telefonnummer rausgefunden und ruft mich ab und zu an.
Also neue beste Freundin.
Aber er schreibt dann immer eine Nachricht noch, kannst du mich mal anrufen? Und das weiß ich, der meint das nicht böse, aber es ist trotzdem mein Privathandy. Und
ja, das muss dann nicht sein.
Ja, sonst habe ich manchmal Leute, die schreiben mir ein bisschen weirde Nachrichten. Also, weil natürlich viele auch dann glauben, wenn ich ein Video über das und das drehe, dann gefällt mir das ja auch und so. Und ich schreibe dann aber auch immer recht dezidiert zurück, weil ich natürlich auch immer wieder Nachrichten kriege mit sehr sexuell expliziten Inhalten und was die alles mit mir machen wollen und so.
Kriegst du Fotos geschickt?
Ja, natürlich. Und dann schon eine Ausstellung machen. Vor allem interessant sind die, wo das Gesicht auch noch oben ist.
Na, echt.
Und die dann auch glauben, das ist so einmal geschickt und das kann man sich nicht, aber das kann ich ja trotzdem abfotografieren.
Ja, klar.
Mit einem anderen Handy. Es ist einfach alles so dumm. Ja. Also, aber das ist für mich auch alles in Ordnung. Ich finde es halt dann manchmal nur ein bisschen creepy, wenn schon sehr explizite Angaben kommen und ich dann auch zurückschreibe, hey, also es kann sein, dass ich ein Video zu dem Thema gedreht habe, aber ich möchte jetzt nicht wirklich in deinem Keller landen, ja, und dort bleiben müssen, ja, also so in die Richtung. Und dann funktioniert das meistens eh auch ganz gut, wenn man sie dann da in die Schranken weist und auch klare Worte sagt und nicht zurückschreibt so, toll, ne? Sondern halt wirklich sagt, du Freundchen, ich verstehe schon, dass sich das jetzt gerade erregt, aber
da ist die Grenze
in Maßen, ja.
Und hast du da schon mal deine Schuhe oder Socken oder sowas verkauft oder getragene Höschen?
Tatsächlich. Ich kriege immer wieder die Anfragen, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht. Ich habe einmal getragene Socken verlost bei mir. Ja, das finde ich dann auch noch in Ordnung, weißt du, weil haben die Leute eine Leistung erbracht dafür, weißt du, haben sie sich bemüht bei irgendwas und dann hat halt der eine halt da diese Socken gewonnen, das finde ich dann auch wieder in Ordnung, aber dieses Verkaufen, das ist mir irgendwie, das geht mir ein bisschen zu weit noch, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht.
Das geht dir wirklich zu weit?
Ja.
Ich hätte da nur Skrupel. Also wenn irgendwer meine getragenen Socken haben will, bitte schreibt das mal.
Hauptsache Business Euro, draus machen.
50 Euro pro Socke, also 100 in das Badl.
Hauptsache Business draus machen.
Ja, wenn der einzahlt bei mir, sage ich.
Aber das ist ja die volle Arbeit, Daniel. Die wollen ja dann Socken, die du 5 Tage am Stück getragen hast. Ich will ja keine Socken 5 Tage am Stück tragen. Zum Beispiel, also das ist ja auch voll die Arbeit, sowas zu machen. Und dann kriegst du dafür 50 Euro und davon musst du noch 10 Euro Porto zahlen. Ja. Also ich finde, das ist nicht so lukrativ.
Also ich muss ehrlich sagen, ich brauche auch keinen Daniel da haben mit 5 Tage alten Socken an den Füßen, muss ich echt nicht haben. Ja.
Aber bei mir reicht auf der A-Tag nach dem Schlafen, war es da, dass die Pflanze verwirkt.
Oder einen ganzen Tag auf der Baustelle. Kann ich ein Lied davon singen?
Hilfreich, ja. Naja, ja, also habe ich noch nicht gemacht, aber... Vielleicht geht es mir mal schlechter und dann...
dann verkaufe ich meine Höschen.
Ja, auf jeden
Fall, aber es ist wirklich, es ist vom Businessmodell nicht so toll, weil du musst das Höschen kaufen, dass wenn das ein schönes ist, kostet das mal 10 Euro.
Ja.
Der Versand dann musst du billig Höschen
kostet sicher
kaufen.
5 und dann musst du das auch noch 2-3 Tage tragen. Das heißt, du kannst maximal 1 oder 2 Höschen pro Woche verkaufen, kriegst dafür dann aber wahrscheinlich nach Abzug der Steuern hast du 15 Euro, die dir überbleiben. Also es ist nicht so...
Es wäre aber theoretisch semi-passiv, weil du musst sowieso irgendwas anziehen darunter und dann wird es das halt so verwerten.
Ja, aber wahrscheinlich leidet das Wohlbefinden
auch. Das ist sicher, ja, es ist Stress.
Das muss ich dann auch echt absolut nicht haben.
Kosten-Nutzen passt nicht, wenn man einen gewissen Standard schon hat. Als Student vielleicht, ja.
Ja, aber ich glaube für uns, also das wird keine nächste Firma werden bei uns. In der Holding.
Vor allem hast du in Österreich auch wirklich das Problem mit der Seuchenschutzbehörde.
Ah. Was,
weil ich das,
bitte?
Na, ich habe mir das natürlich als Businessmodell schon mal überlegt.
Okay.
Weil in Japan gibt es ja Automaten.
Ja, genau. Das in Automaten schon mal aufstellen am Hauptplatz zum Beispiel.
Ja, das schaffst du nicht in Österreich.
Darfst du das nicht?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass da schon einige Firmen dran gescheitert sind und ich habe mir das auch einmal angeschaut.
In Deutschland gibt es einen Online-Versand dazu.
Ja, ja. Aber in Deutschland ist alles irgendwie leichter. In Österreich ist alles ein bisschen...
Seuchen?
Socken geht, Unterwäsche nicht.
Ich habe mir das dann wirklich überlegt, wegen AGB und so weiter. Also was ist denn, wenn der jetzt eine Krankheit abfängt von einem Produkt zum Beispiel? Ja, ja. Das ist ja produkthaftungstechnisch oder überhaupt haftungstechnisch eigentlich gar nicht einmal so ohne.
Na?
Ja, es gab jetzt mal so ein Startup in Österreich, die haben auch so begonnen mit Socken und Unterwäsche. Und da stand auch auf der Page dann, die Damen verpflichten sich, während sie Toys und Unterwäsche produzieren, weil da konntest du auch Sachen kaufen, die eingeführt waren, wenn sie, dass sie jede Woche zum Test gehen und wenn sie irgendeinen Pilz haben oder so, dass sie bis zum Ablauf der Erkrankung keine Produkte produzieren dürfen, so auf die Art.
Ah.
Aber das ist auch nicht mehr online. Also ich glaube, das geht nicht. Das ist einfach
spannend.
Naja. Es bleibt ein Randbereich am Schwarzmarkt.
Am grauen Schwarzmarkt.
Ja,
cool. Ja, Sandra, danke für diese geile Aufnahme.
Ja, bitte gerne.
Das war sehr...
Geile Aufnahme, nämlich.
Ja. Aber ich glaube, geil ist wirklich das Wort, was in Daniel sein Wortschatz am meisten vertreten ist. Mhm. Das ist sein Lieblingswort.
Ja, allerdings. Und sehr erfrischend, einmal über solche Themen zu reden.
Mhm. Ja.
Sehr.
Das heißt also, man kann wirklich aus jeder Leidenschaft ein Business machen.
Mhm. Geil, echt geil. Ich wirklich gratuliere zu deinem, was du bis jetzt geschaffen hast. Du bist eine richtige Durchzieherin, richtige.
Ja, das ist bei uns im Podcast immer sehr, sehr willkommen.
Genau. Ja, und wenn ihr mehr von der Sandra sehen wollt, dann wo kann man die verfolgen?
Also am besten einfach auf Instagram. Sandra Spick findet man aber auch, wenn man total Sext eingibt. Mhm. Auf Krone Hit am Dienstagabend immer von 22 Uhr bis Mitternacht. Den Podcast Total Versext gibt es aber auch überall, wo es Podcasts gibt. Liebesreise zu Venus auf Amazon.
Ja, unbedingt.
Wir werden alles in den Shownotes verlinken.
Danke, Sandra. Ich wünsche dir alles Gute.
Vielen Dank.
Wir hören.
Und bevor ich mich verabschiede, schaut auch bei unseren Socials vorbei, sind in den Shownotes verlinkt. Ciao.